Ich habe immer das Gefühl, mein ganzes Leben, die Leute wollen irgendwie, dass ich in irgendeiner Schublade bin, aber die kriegen mich nicht eingeordnet. Und dann werden die unruhig. Das gefällt denen irgendwie nicht.
Möchtest du denn selber in einer sein?
Gar nicht. Ich weiß, ich bin die ganze Zeit so krampfhaft bestrebt, irgendwie kein Klischees zu genügen oder so. Oder ich weiß auch nicht warum. Ich habe richtig so diese. Ich will nicht, dass mich Leute einordnen können. So. Ich hatte so ein schwarzes Loch in mir, so bildlich gesehen, wo ich so dachte, was ist denn das? Also, was kann ich da reintun, damit es irgendwie voll ist? Ich habe alles gemacht, was man machen konnte, wo einem auch gesagt wurde, wenn du das machst, wirst du glücklich. Es war immer nur so ein augenblickliches, okay, das fühlt sich ganz gut an, aber danach ging es wieder richtig irgendwie runter.
Was heißt richtig runter?
Ja, also, kann ich gar nicht beschreiben. Ich dachte wirklich so, boah, was ist das für ein Leben, ey. Erstmal habe ich so Schiss, dass ich so rüberkomme, also vor allen Dingen, wenn du als Frau mit 42 Comedy machst, dass ich so rüberkomme wie so eine Tante. Weißt du?
Ja.
So, guck mal, die Tante will witzig sein. Ich finde, alt werden, vor allen Dingen auf der Bühne, finde ich, ja, hart. Wenn da so 25-Jährige vor einem sitzen und man ist so, scheiße, ey.
Willkommen im Hotel Matze. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Phyllis Taschtern. Phyllis Taschtern ist Comedian. Ich habe sie letztes Jahr im Vorprogramm von Felix Lobrecht für mich entdeckt und bin seitdem süchtig nach ihren Witzen. Sie hat einen sehr, sehr eigenwilligen Humor, ist unglaublich schlagfertig und irgendwie kriegt man sie nicht so richtig eingeordnet und das macht sie so spannend. Ich freue mich sehr, dass sie hier ins Hotel Matze eingecheckt hat. Wir sprechen über ihre nerdige Kindheit. Es geht um ihre Jahre in der Werbeindustrie. Phyllis war nämlich ganz, ganz lange Werbetexterin, bis sie dann quasi Mitte, Ende 30 umgeschult hat und ist Stand-Up-Comedian geworden. Und wie das jetzt für sie ist, wie sich das anfühlt, auch die Älteste manchmal im Raum zu sein, darüber sprechen wir im Podcast. Es geht um Political Correctness, es geht um Safe Spaces und um Widersprüche. Wir brauchen am Anfang so ein paar Minuten, um den gleichen Rhythmus zu haben. Ich finde, dann ist es uns sehr, sehr gut gelungen. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Phyllis Taschtern. Es war total witzig am Sonntag, weil es mein erstes Stand-up war. Meine erste Stand-up-Show.
Nee.
Doch.
Ernsthaft?
Ernsthaft. Und das war natürlich, ich dachte, wow, das ist ja aber wirklich, das ist ja mal toll. Das
fandst du gut, ne?
Ich fand es total super.
Ja.
Natürlich Wahnsinns-Line-up.
Ja, natürlich, das war, also sowas hat man nicht oft.
Ja, das hat mir auch direkt alle danach geschrieben, ja, vergiss es, das passiert nie wieder.
Ja.
Das ist aber echt, ich fand das großartig, was für ein schöner Abend das war.
So gehen Leute meistens raus, die zum ersten Mal zu einer deutschen Comedy-Show kommen. Die sind dann eher so positiv überrascht, denken so, wow, das ist ja. Und dann kommen die meistens auch wieder.
Warum bist du da? Also ich meine, du bist natürlich auf der Bühne, ist logisch, aber dich zieht es ja öfters an als mich.
Du meinst, warum ich Comedy mache? Oder?
Nee, warum du da, also diese kleinen Orte, das ist ja dann, wie groß The Wall ist das gewesen in Friedrichshain? 50 Leute vielleicht, 60 Leute.
Höchstens, ja.
Du bist aufgetreten, Felix Lobrecht ist aufgetreten, Till Reiners und
Fried Kostea.
Ja, genau. Und dann alle 15 Minuten, ne?
Genau.
Und haben so neues, ihr habt ein neues Material getestet.
Ja.
Ja.
Das macht am meisten Spaß deswegen bei Stand-Up-Comedy. Also macht es am meisten Spaß, Witze zu schreiben und die dann zu testen. Also du musst die testen, weil du weißt vorher einfach nicht, ob das witzig ist. Und wenn dann was klappt, das ist einfach das beste Gefühl überhaupt. So, deswegen mache ich das sehr oft.
Und ist das für dich, wenn du was testest, mit was für einem Gefühl gehst du da auf die Bühne?
Mittlerweile habe ich weniger Angst. Also davor war es einfach Angst. So. Und mittlerweile habe ich kriege ich mehr so eine Lockerheit hin. So, dass ich das dann auch so rüberbringen kann, wie ich es möchte. Und wenn es nicht klappt, ist halt nicht schlimm. Dann kann ich das ein bisschen überspielen.
Was ist denn das Schwierige daran? Also das Rüberbringen oder der Gag an sich?
Ich finde beides.
Ja.
Also beides gleich. Also erstmal überhaupt einen Gag zu schreiben, den es noch nicht gegeben hat. Ne? Also das muss man auch erstmal hinkriegen, weil es gibt ja so viel Comedy-Content. Und dann das dann rüberzubringen, ist wirklich 50%. Also wenn du das, wenn es ein sehr guter Gag ist und du schaffst es nicht, das rüberzubringen, dann kannst du ihn auch wegschmeißen.
Und warum liebst du das so, Comedy?
Ja, das ist einfach, das hat eine lange Geschichte.
Ja. Ich habe Zeit.
Genau. Also ich mag das schon als Kind so. Ich mochte schon immer so Sketche.
Was für Art Sketche waren das?
Ja, ich habe ja so, also alles, was es im Fernsehen gab, habe ich konsumiert. Also an was anderes bin ich ja nicht drangekommen. Da gab es ja kein Internet und so.
Du bist 81 oder 82?
82,
ja,
genau.
Ich bin 79 geboren.
Ja.
Also wir sind eigentlich mit den gleichen Sachen wahrscheinlich sozialisiert worden.
Stimmt, ja.
Was war das bei dir?
Ja, schon RTL Samstagnacht.
Ja.
Harpe Kerkeling fand ich großartig. Darüber lacht die Welt, war das, ne? Genau. Loriot. So
auch das,
Klassiker,
okay.
Mhm. Ja. Ja, solche Sachen. An so amerikanische Sachen bin ich ja später rangekommen. Das hat man dann auf so einer Festplatte bekommen von so Freunden.
Ja.
Und dann hat man sich das mal angeguckt. Dann dachte man so, ja, okay, das ist auch ziemlich gut. Ja.
Und hast du denn dann gedacht, als du jetzt Harpe oder so gesehen hast, das wäre mal was für mich?
Ich habe nie so weit gedacht, dass ich dachte, ich könnte das selber machen. Also ich hatte gar nicht genug Selbstvertrauen. Und ich hatte auch nicht so dieses, ach ja, das kann man ja machen. Ne? Also für mich war immer alles immer so, wie nennt man das, limitiert. Also so mein Denken war gar nicht so weit, dass ich so dachte, das könnte ich mal werden. Ich war eher so, ja, das ist halt so weit weg von mir. Ja.
Und ihr habt dann zusammen als Familie, du hast noch zwei Brüder, einen älteren, einen jüngeren, deine ja. Eltern in Hamburg. Ihr habt das dann zusammengeguckt? Ist das so ein Family-Happening gewesen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also die so mit meinen Brüdern zusammen habe ich so die deutschen Sendungen geguckt. Meine Eltern, mein Vater, der hat uns auch mal so türkische Comedy-Sketch-Shows, die hatten wir also auf Videokassette. Da gab es zwei, also die haben wir wirklich, weiß ich nicht, wie oft ich das gesehen habe, 8-mal, 10-mal immer wieder geguckt.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl immer, also ich bin immer mit so Comedy aufgewachsen und Sarkasmus in der Familie und immer so Jokes, Pranks wurden gemacht.
Untereinander?
Also, ja, also ich kenne das wirklich nicht anders. Ich kenne das nur so, dass man quasi immer versucht, witzig zu sein. Das war.
Wer hatte den härtesten Humor in deiner Familie?
Meine Mutter, also sie hat kaum irgendwas gesagt. So generell, die hat nicht so viel geredet, aber wenn sie was gesagt hat, dann war es natürlich immer gegen meinen Vater irgendeine Beleidigung, aber halt immer als Witz verpackt.
Ja.
Ne? Mein Onkel, also ich habe zwei Großonkel, die hatten den härtesten Humor. So. Also
wie
mein
hat sich
Onkel,
der gezeigt?
Also, ja, mein einer Onkel, der hat mir zum Beispiel mal Spülmittel zum Trinken gegeben, das fand er richtig witzig.
Was?
Ja.
Wie alt warst du?
Wie alt war ich da? 7 oder sowas, ja. Ich weiß es nicht. Der hat das irgendwie als, ich weiß gar nicht, als welches Getränk er das verkauft hat. Das war so ein türkischen Teeglas irgendwie das. Und ich habe wirklich, meine ganze Familie war schon immer sehr witzig. So.
Kennst du das aber auch, also ich kenne das von meinem Sohn, dass der, ich finde Humor auch schon eine sehr gute Sache, aber dass er dann sagt, sei mal normal und sei nicht so ironisch. Zum Beispiel, also das er hatte da auf jeden Fall irgendwann echt, fand das dann irgendwie blöd.
Mhm.
Kennst du das auch, dass du da denkst, oder hast du das so als Kind gefühlt, so oh, immer ist das alles witzig oder ich will auch mal normal meine Sorgen besprechen können?
Ja, schon, aber also bei uns war so der Alltag normal, der war nicht witzig, also waren schon alle sehr ernst und hatten viel zu tun und so, aber immer wenn wir so eine Familienfeier hatten oder so zum Beispiel.
Mhm.
Ne? Also sei es Hochzeiten, sei es Geburtstage und so. Da habe ich schon so gemerkt, dass jeder wollte sich halt so auch überbieten. So, ich habe die bessere Geschichte.
Mhm.
Also wir haben wirklich, es gab einen Onkel von mir, der hat sich so verkleidet, dann hat er Leute aus seinem Dorf nachgemacht. Also richtig so fast
also
Shows.
Ja.
Ja, also das war wirklich, jemand konnte jemanden parodieren, der musste das dann die ganze Zeit machen. Ich weiß gar nicht, was ich dir noch alles erzählen. Ja, also ich hatte halt Großonkel, die eigentlich von sich aus mega witzig waren. So.
Mhm.
Also mein einer Onkel hat mal, also ich zeig dir mal, wie hart der Humor ist. Also der hat irgendwie mal, der hatte einen Unfall oder so. In der Türkei war das und dann kamen halt Sanitäter und haben ihn halt auf diese Trage gepackt Und während sie ihn weggetragen haben, meinte er so, ja, mit meiner Frau könntet ihr das nicht machen. Solche Sachen.
Und war das manchmal zu derbe?
Nee. Ich fand das mega witzig.
Ja.
Ja. Mir war es nie zu derbe. Mir ist eigentlich nichts zu derbe. Also von Jokes her. Ja.
Ja, und ich habe aber gelesen, dass du, oder gehört vielmehr, dass du eigentlich schüchtern warst.
Mhm.
Aber wenn es um Witze ging, nicht?
In der Schule war ich schüchtern. Nee, da war ich nicht so witzig. Es war nur bei mir in der Familie. Ich habe es halt einfach beobachtet, was die gemacht haben.
Mhm.
Ich habe selber nicht so viel gemacht damals. So, also die verstehen zum Beispiel auch gar nicht, dass ich Comedy mache. Also die denken so, hä, warum die? Also es gab ja eigentlich viel
bessere.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
So, also ich wäre wahrscheinlich einer der Letzten, bei dem sie es gedacht hätten, dass ich das beruflich machen würde.
Was haben sie gedacht, was du beruflich mal machst?
Ja, also Klassiker. Mein Vater wollte immer so Anwältin.
Mhm.
Und dann irgendwann, ich weiß nicht, wie er auf den Trichter gekommen ist, wollte er, dass ich in der Bank arbeite. So völlig, ja, weiß auch nicht warum.
Ja.
Ja, in der Sparkasse damals.
Wo bist du in Hamburg groß geworden?
Ich bin in Schleswig-Holstein, Geesthacht groß geworden.
Oh, das kenne ich nicht.
Ja.
Das ist in der Nähe von Hamburg, oder?
Ja, so 20 Kilometer Speckgürtel, genau.
Und wie bist du diese Schüchternheit losgeworden?
Tatsächlich durch meine türkischen Freundinnen. Also ich war damals in einer, ja genau, Klasse waren nur Deutsche. Da war ich die einzige Türkin.
Hm.
Und dann irgendwann habe ich so meine türkischen Freunde. Ist eigentlich nicht wichtig, dass das türkische Freunde sind, aber irgendwie auch schon. Weil die haben mir so ein bisschen so gezeigt, die hatten halt mega viel Selbstvertrauen. Ich hatte zwei Freundinnen, die, und dann habe ich mir das so ein bisschen bei denen abgeguckt.
Hast du bei dem Humor, gab es da so einen Kulturunterschied? Also zwischen türkischem Humor und deutschem Humor?
Ja, türkischer Humor ist so ein bisschen mehr beobachtet und es geht mehr sehr viel um die Gesellschaft. Also es geht halt sehr viel um Unterschied zwischen Arm und Reich oder Leute, die auf dem Dorf und in der Stadt aufgewachsen sind. Aber so Dialekte und so zum Beispiel sind die gleichen Jokes wie im Deutschen auch. Also wenn jemand einen Dialekt gut nachmachen kann, dann finden sie Leute halt mega witzig.
Mhm.
Ja. Und sehr viel so Familienhumor über Mutter, Vater, Großeltern. Solche Sachen sind in der türkischen immer.
Du hast gerade von diesen zwei Freundinnen erzählt, was ich auch gelesen habe, oder auch, nee, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe, nee, ich habe es gehört, dass es für dich schwierig war in der Schule, dass du gemobbt wurdest, dass du Prügeleien hattest und sowas. Warum?
Das weiß ich bis heute nicht. Also irgendwie war ich denen unangenehm, irgendwie bin ich denen ins Auge gefallen. Ich weiß nicht, was da war. Meistens sucht man sich ja so eine Person in der Klasse aus und dann kommt da so eine Dynamik rein, aber niemand weiß am Ende, hä, warum jetzt die eigentlich? Ne? Ich habe da irgendwie nicht reingepasst, irgendwas mochten sie an mir nicht. Ich habe immer das Gefühl, mein ganzes Leben, die Leute wollen irgendwie, dass ich in irgendeiner Schublade bin, aber die kriegen mich nicht eingeordnet. Und dann werden die unruhig. Das gefällt denen irgendwie nicht. Das war, glaube ich, in der Klasse damals auch so. Also irgendwie dachten sie, was ist das für eine? Ich war komisch angezogen. Weiß ich nicht, ob ich mir diese Klamotten selber, ehrlich gesagt, angezogen habe, ob das meine Mutter war. Ich war Einserschülerin. Ich war so die Einzige in der Klasse, die so ein bisschen bessere Noten hatte. Ich war die einzige Türkin. Ja, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich war schüchtern.
Schüchtern und strebsam?
Ja,
mhm.
Super strebsam.
Und aber hatten die nicht, ich meine, wenn du so, keine Ahnung, man hat zwei Brüder, hatten die nicht Schiss?
Nee, ey, das kam erst später, leider. So Grundschule konnte ich nicht sagen, so, ey, ich habe zwei Brüder, weil, wie alt waren die? 10.
Achso, ja, stimmt, das reicht dann erstmal noch nicht.
Ja, genau.
Und dieses in die Schublade, also in eine Schublade reinkriegen, möchtest du denn selber in einer sein?
Gar nicht, ich weiß, ich bin die ganze Zeit so krampfhaft bestrebt, irgendwie kein Klischees zu genügen oder so. Oder ich weiß auch nicht, warum. Ich habe richtig so diese, ich will nicht, dass mich Leute einordnen können. So. Dass sie sagen, ah, guck mal, das ist, also sei es, dass ich auf der Bühne zum Beispiel, sage ich, dass ich so Frauenjokes mache, nur Frauenjokes, dass die Leute denken, ah, guck mal, das ist eine Frau. Sei ich, dass ich so Migrantenwitze mache, dass die Leute denken, ah, das ist die Migrantin. Mhm. Ja, oder sei es, dass ich irgendwas anderes mache, wo die sagen können, ah, okay, das ist die. Also die kann man jetzt, das ist jetzt. Aber ich mache das nicht, ich vermische das die ganze Zeit.
Ja, das weiß ich. Also ich habe dich ja live gesehen. Es ist nur, was mich daran fasziniert, ist ein bisschen, dass man ja eigentlich, wenn man für etwas als Kind, ja, in dem Fall ja wirklich aufs Maul gekriegt hat für, dann ist es ja eigentlich ganz oft so das Bestreben, dass man sagt, okay, das ist echt gefährlich, wenn ich das mache und das mache ich auf gar keinen Fall. Ich versuche mich jetzt irgendwie anzupassen. Und das ist ja bei dir offensichtlich, wie man sehen kann, nicht passiert.
Ja.
Worauf führst du das zurück?
Ich glaube, ich mag einfach verprügelt. Nein.
Na dann.
Nein. Irgendwas ist in mir, was immer so als Kind auch immer war, ich will raus. Also sobald ich irgendwie so eingeengt werde oder so, ich will dann sofort raus.
Mhm.
Das habe ich mir die ganze Zeit beibehalten, egal wo ich war. Und ja.
Dann warst du erstmal raus, weil du warst in dieser Mädchengruppe, diese Turkish Delights, hieß so, ne? Habe ich, genau.
Ja.
Und das, was mich dann auch daran überrascht hat, war dass du dann diejenige warst, die ausgeteilt hat. Oder dass ihr.
Nee, ich habe nicht ausgeteilt. Also ich habe gar nicht ausgeteilt. Mhm. Ich war immer dabei. Weil bei mir haben meine Freundinnen immer gesagt, ich hatte halt zwei, die so meine besten Freundinnen waren, die meinten immer so zu mir, nein, komm, du nicht. Du mach mal deine Schule fertig und so. Weil ich war die Einzige, die im Gymnasium war.
Okay.
Und da wollten sie immer nicht, dass ich so Scheiße baue, dass ich dann irgendwie eine Anzeige habe oder irgendwie sowas.
Also die waren so ein bisschen gangstermäßig drauf.
Ja.
Und haben dich aber geschützt.
Ja, das war so richtig klasse. Da kannst du einen Film drüber drehen. So. Also wir waren halt immer auf so einem Basketballplatz. Da haben wir uns immer getroffen. Und ich habe dann so die Referate für die geschrieben und so oder denen geholfen.
Also du warst so ein bisschen dieses Nerd-Mädchen, was man in den Filmen dann sieht?
Exakt, wirklich, das war genau so. Also als wenn wir gecastet worden wären, da war halt, ich war das Nerd-Mädchen. Dann meine andere beste Freundin, die war so ein bisschen so die Brutale.
Mhm.
So, die hatte auch die meiste Kraft. Und die andere Freundin war die Hübsche. So.
Mhm.
Das war dann die Gutaussehende.
Ja.
Wo dann alle Männer so auf die standen.
Toll.
Ja.
Aber hast du da wirklich so ein Zugehörigkeitsgefühl gehabt zu denen?
Voll.
Ja.
Ja. Ich war auch, also unsere Eltern waren auch alle miteinander befreundet, sind sie heute noch.
Mhm.
Deswegen, das war so meine Gang, quasi meine Gruppe damals.
Und hattest du dann schon irgendetwas, was so diesem Showmanship, was du jetzt hast, dem so, wo man das hätte erkennen können?
Nee, also wie gesagt, gerade diese Freundinnen, ich hatte letzte Woche eine getroffen, in meiner Heimatstadt wieder. Und sie schüttelt immer den Kopf. Sie kann das gar nicht glauben. Also die denken immer so, was, du, ey?
Dass du das bist.
Ja, genau.
Wie deine Familie ja auch.
Ja, ja.
Und warum denn du denn, ey?
Ja, anscheinend bin ich irgendwie witzig. Oder ich weiß gar nicht, ob ich witzig bin als Mensch. Ne? Also es ist in Deutschland auch ein ganz großes Ding. Also man muss halt auch als Mensch witzig sein. So, man muss witzig aussehen zum Beispiel.
Aber ich finde nicht, dass du witzig aussiehst.
Nee, das meine ich ja. Also die Leute finden nicht, ich sehe nicht witzig aus und ich bin als Mensch jetzt auch nicht so witzig. Also ich komme jetzt nicht irgendwo an und dann denken alle, ah, guck mal, da ist die Witzige. So,
ja.
Ne? Weißt du, wie so ein Clown. Sondern ich glaube, ich schreibe witzig und ich beobachte gut. Ich glaube, das ist meine größte Stärke.
Aber das ist ja etwas, was man bei dir erst, das weiß man ja nicht. Ne? Also man muss das ja sehen, man muss dich ja sehen. Ich habe dich das erste Mal bei Felix gesehen im Vorprogramm. Und ich konnte nicht mehr. Also mich hat das komplett zerrissen die ganze Zeit. Und dachte, wie macht sie das? Also ich konnte das nicht, also genau, ich konnte das auch nicht begreifen so richtig. Ich kenne eben auch eher Comedy, die immer so auf einem bestimmten, ich habe auch mal lange mit Hazel Brugger drüber gesprochen, die ja so die böseste Frau der Schweiz. Und das hat die ja wirklich jahrelang vor sich her auch getragen, um damit auch so eine Größe zu kriegen. Aber du bist da, genau, man kriegt dich irgendwie nicht so richtig zu greifen und gleichzeitig muss man die ganze Zeit total lachen.
Ja, ich bin so froh, dass es so ist. Also, weil ich habe damit angefangen und ich dachte so, mir war klar, also vor allen Dingen in Deutschland ist es sehr extrem, dass man irgendeine Rolle erfüllen muss. Vor allen Dingen bei Comedy. Also ich bin der Typ, ich bin die Frau. Und ich wollte halt immer einfach nur, dass die Leute sagen, nee, die ist aber witzig. Oder dass sie sagen, ey, die ist, manche sagen ja so Comedy Queen, das Wort jetzt nicht. Aber ich bin trotzdem stolz, dass die Leute halt immer über die Comedy reden und sagen, dass ich einfach eine gute Joke-Writerin bin und dass ich witzig bin.
Mhm.
So. Aber bei mir erkennt man das erst so wahrscheinlich, ich habe halt diesen Überraschungseffekt, der ist ja super eigentlich. Die Leute erwarten nichts und dann kommt halt, dann mache ich halt mein Zeug und dann sind die dann eher so, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass.
Bei dir ist es die Überraschung?
So, bisschen, ja.
Ja.
Ja. Jetzt noch. Also es ist natürlich, wenn dann Leute mehr kennen, dann hat man das natürlich nicht mehr.
Genau, dann geht es natürlich dann auch wieder darum, was anderes zu finden, was sie dann wieder.
Aber ich mag es richtig, unterschätzt zu werden. Also ich mag das zum Beispiel.
Warum?
Weil man die Leute überraschen kann. Das ist einfach das geiles Gefühl. So, ich sehe das auch manchmal. Ich habe das am Anfang oft gesehen, dass ich dann auf die Bühne geholt wurde und die Leute sind so völlig so, hä, was soll denn das jetzt? Also, die ist 42, irgendwie.
Was will sie da?
Was will die denn hier? Also, was ist das denn für eine Frau? Irgendwie sieht die anders aus, ist sie jetzt nicht deutsch? Also, man sieht ja immer nur das Oberflächliche erstmal. Und dann, ich merke das in den Gesichtern, dass die Leute so denken, was ist das jetzt? Und dann ist halt ein mega Kompliment, wenn du dein Set machst und die lachen sich halt tot, dass du so körperlich auch, ne? Die lachen nicht nur, sondern dass so, dass sie sich so quasi selbst umarmen. Das ist einfach das Beste.
Ja, das hatte ich, genau das hatte ich.
Ja.
Also dieses, genau, was man, exakt, das hatte ich. Deinem Witz über die Tampons, den werde ich nie vergessen, glaube ich.
Ja. Ja.
Ja. Dazwischen, also zwischen Girl Gang und Vorprogramm von Felix und Comedy Queen, da ist ja nochmal so, kann man sagen, was hat sie denn all die Jahre gemacht? Das ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Hat sie gewartet und kommt jetzt mit Ende 30, hat sie jetzt, ist mein Moment. Du bist in der Werbung gelandet.
Mhm.
Warum denn in der Werbung?
Das war einfach, die Geschichte ist so unspektakulär. Also ich habe mein Abitur gemacht.
Du willst unspektakulär sein, gib es mir.
Genau. Ich habe mein Abi gemacht und dann waren alle, wussten, was sie machen wollten. Alle in meiner Klasse. Ne, ich mache das, ich studiere das. Ich war die Einzige, die so dachte, nee, ich weiß nicht, ich wusste nur, ich will nicht studieren, weil ich bin einfach kein Typ dafür.
Obwohl du so gut warst?
Ja, irgendwann ist es so weggegangen, so dieses Lernen. Und also so auf dem Gymnasium habe ich dann gemerkt, so, nee, ich kann mit den Leuten nicht mithalten. Es bringt einfach nichts. So, ich mochte das auch nicht, so mich so hinzusetzen und zu lernen. Und dann dachte ich, ja, Studium ist wirklich, habe ich nicht eine Sekunde dran gedacht. Und dann habe ich erstmal, da waren alle meine Freunde angefangen zu studieren. Ich habe nichts gemacht. Das war erstmal auch mutig, fand ich. Also jetzt im Nachhinein einfach nichts zu machen. Und mich nicht so diesem Wettbewerb irgendwie anzuschließen. Und dann habe ich echt.
Was heißt nichts machen?
Ja, wirklich nichts. Also ich saß zu Hause bei meinen Eltern und dann wusste ich nie, was ich machen sollte.
Du stehst dann früher auf?
Ja, aufgestanden, also so den Alltag mit meiner Mutter irgendwie zusammen gemacht oder mit Freunden getroffen, also wirklich so ein Kifferleben ohne Kiffen halt. So. Und dann da habe ich in so einem Imbiss gearbeitet. Da war meine beste Freundin, eine von Turkish Delight, die hat in so einem deutschen Imbiss bei uns in Geesthacht gearbeitet, jeden Sonntag, um einfach so ein bisschen Geld zu verdienen. Da habe ich da, bin ich da auch rein. Und dann haben wir mit der zusammen in diesem deutschen Imbiss ein Jahr lang gearbeitet. So.
Warum eigentlich Turkish Delight? Wieso hattet ihr einen Namen?
Ja, das, ich fand das, ich habe das natürlich irgendwie den Namen entwickelt.
Entwickelt vor allen Dingen.
Weil das war, ach, ich habe es einfach, das, kennst du diese türkische Süßigkeit?
Nee.
Ja, das ist so wie dieses Gelee-artige Lokum.
Ja.
Heißt das? Mhm. Und auf Englisch ist Turkish Delight.
Okay.
Also das war es einfach. So, genau, und dann.
Du warst in diesem Kiosk und hast du irgendeinen Plan gehabt, was dann aus dir wird?
Nee, im Imbiss war das.
Imbiss, Entschuldigung.
Imbiss, genau. Hm. Imbiss, nö, wusste ich nicht. Ich habe, also wie gesagt, der Imbiss war schon auch geil. Also da habe ich eine Kurzgeschichte drüber geschrieben, genau das war's. Ich war, irgendwie habe ich eine Geschichte drüber geschrieben und da habe ich, das habe ich gewonnen dann mit dieser Imbiss-Geschichte. Und dann dachte ich so, ah, okay, vielleicht könntest du doch mal was in diese Richtung machen.
Im Schreiben.
Genau. Und dann habe ich irgendwann mal so eine, kennst du die Prinz noch? Gibt's das?
Ja, klar.
Diese Zeitschrift?
Genau. Die gibt's, glaube ich, nicht mehr, aber ich kenne die. Ja, ja.
Genau, das war ja damals so die Zeitschrift, ne? Mhm. Und dann habe ich da so rumgeblättert und da waren halt so Stellenausschreibungen von Werbeagenturen. Und da war eine von Jungformat und das waren die einzigen, die keine Voraussetzungen hatten. Die alle anderen wollten Studium, Grafikdesign-Studium, dies, das, irgendwas. Und die waren die einzigen, die einfach, da war einfach nix. Und da musste man so einen Copy-Test machen.
Was ist das?
Das waren halt so kleine Werbeaufgaben. Also schreib eine Headline für diese Anzeige, schreib einen kleinen TV-Spot. Also so, das waren so ein paar Aufgaben. Und den habe ich dann gemacht. Also während ich den gemacht habe, hat es mir halt mega Spaß gemacht, weil ich dachte so, hey, wie geil ist das denn? Also das ist ja kein Beruf. So. Mhm. Und dann habe ich das abgeschickt und da war ich relativ gut wohl. Und dann haben die mir gesagt, dass ich bei dieser Texterschmiede mich mal anmelden soll. Ja.
Was ist das?
Das war so eine Texterschule, so eine private für Werbetexter in Hamburg. Und da habe ich mich dann beworben, da wurde ich genommen. Und dann habe ich, war ich auf dieser Schule und dann habe ich Praktikum parallel bei Jungformat gemacht. Und da war ich drin.
Du warst dann so eine richtige Werbebraut?
Ja, ich fand die Texter waren anders.
Okay.
Weißt du, die sahen ganz anders aus. Die sahen halt normal aus. Also wir hatten halt so die Kundenberaterinnen und so, die waren alle so schick, sahen gut aus. Und die Texter waren immer.
Wie sahen die aus?
Der eine war alt, der andere hatte eine Glatze, der andere war, also so, das war so ein Rocker. Es waren halt nicht so diese typischen, die waren nicht alle gleich angezogen zum Beispiel. Ich fand das schon cool, da bei Jungformat, ja.
Ich habe den Jean Remy mal interviewt. Mhm. Und der ist ja so gilt ja als die totale Legende.
Ja.
Eigentlich, ne?
Ja.
Und das hatte, glaube ich, natürlich auch irgendwie was so mit so eine eigene Kultivierung zu tun, wie man so ist und so genau zu sein. Und ich fand's irgendwie ganz abgefahren, damals mich mit dem so zu beschäftigen, weil es ja am Ende, dass man so viel versucht rauszuholen, also aus dem Slogan oder Werbespot und so weiter, dass irgendjemand mehr von etwas verkauft und aber dafür so sein ganzes kreatives Herzblut reinzugeben. Das ist etwas, was ich ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig begriffen habe, warum dass Menschen, die in der Werbung sind, machen. Also warum sie so ihr Talent dafür benutzen, dass Opel mehr Opels verkauft. Nichts gegen Opel, ganz tolle Firma bestimmt. Aber warum ist das so?
Also wir haben damals als ich bei Jungformat war, wir haben überhaupt nicht über die Kunden nachgedacht, ehrlich gesagt. Mhm. Also bei uns ging es nur um die Kreation.
Ja.
Und da war so ein innerer Wettbewerb. Also man hatte ja auch echte Wettbewerbe. Es gab irgendwie die Cannes Lions, das war ja richtig wie die Oscars für Werbung. Dann gab es irgendwie den goldenen Nagel vom ADC und so, und den wollte man halt gewinnen. Und man wollte auch intern einfach das Meeting gewinnen. Also es war so.
Also du wolltest da sitzen und sagen, was war ein Spruch, der von dir war?
Also mein allererster Headline war für Six damals, für eine Six-Kooperation mit McDonald's. Und da hatte ich geschrieben, der Hamburger Royal PS. Also da war schon
das Standing
ging Operation. Schon ab, ja, ja. Genau.
So einfach.
Also mit der Zeile hatte ich die.
Ja.
Die waren dann so, ah, okay, die ist, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Und dann habe ich da halt weitergemacht. Ja, man, das war wirklich, ich meine, das war ja die beste Agentur Deutschland damals.
Ja, absolut.
Ne?
Also ja, ja.
Wir hatten Stehmeetings immer, damit die Leute immer schneller durch sind. Man durfte sich nicht hinsetzen. Und dann wurde richtig präsentiert. So wie ich das auf der Bühne mache.
Und du hast dich dann hingestellt und hast
ja, die gepitcht. Headlines nicht, aber so, wenn man zum Beispiel einen TV-Spot, dann hat man den schon auch mal ein bisschen vorgemacht. Mhm. Ja.
Und hast du dich dann damit identifizieren können? Also wenn wir über Schubladen haben wir gesprochen und so, wer ist man eigentlich? Und warst du für dich selber eine Werbetexterin?
Ich glaube schon. Also das erste Mal war es da, dass Leute mal irgendein Talent von mir erkannt haben. Weil ich habe ja Sachen geschrieben und da kam mein Chef und meinte so, hat das halt gelesen und meinte so, ey, du bist gut. Und dann dachte ich, ey, ja, hier sieht man mich. Also oder die Leute sehen, was ich kann. Und da habe ich ja auch erst gesehen, was ich kann. Dass ich dachte, du scheinst ja anderen eigentlich irgendwie ganz gut zu sein.
Du hast es gesehen im Vergleich zu anderen? Oder auch nur für dich selber? Also konntest du selber auch schon, ah ja, gut, das ist jetzt.
Ja, für mich selber, aber es ist immer im Vergleich zu den anderen irgendwie. Also das habe ich bis heute nicht. Ich bin immer in so einem Wettbewerb, innerlich.
Wettbewerb jetzt in deinem Fall mit anderen Comedians?
Genau, oder damals halt mit anderen Textern. Aber jetzt gar nicht so, dass ich dachte, boah, dieses Arschloch oder so, sondern das waren ja auch meine Freunde. Aber trotzdem wollte man immer besser sein.
Wie, so sportlich.
Ein bisschen sportlich, ja.
Wie ist das, also gerade bei der Werbung, das ist ja also sowieso super schnell, aber natürlich hat es ja auch ganz viel mit Bewertung zu tun. Ne, da kommt, keine Ahnung, da sitzen irgendwie 10 Leute, die irgendwie gute Texte schreiben und da kommt Jean-Remy rein
ja.
und sagt, na, na.
war noch schlimmer.
Okay.
Er ist nicht reingekommen. Wir haben den gar nicht gesehen. Mm. Ich war, wie lange war ich da? 5 Jahre oder so? Ich habe den zweimal von, also es war unser quasi so wie godlike, dass man den überhaupt mal sieht.
Ach so.
Und das war noch heftiger. Wir haben so Headlines für Six damals, das war so der Kunde. Also wenn du eine Headline bei Six, bei Jungformat durchgekriegt hast, dann warst du der King.
Ja, in deinem Fall Queen.
Ja, genau, Queen. Und dann haben wir halt überall so diese Headlines geschrieben und dann wurden die ihm geschickt manchmal. Und dann von nach oben, bei uns war es immer nach oben geschickt, ich weiß gar nicht, wo der saß.
Oben?
Genau. Ich glaube nicht mal. Und dann hat er so Zensuren verteilt.
Nein.
Und er hat halt niemals eine 2 oder eine 1 gegeben. Das war halt, also wenn du das bekommen hast, dann warst du so richtig
erleuchtet.
Ja. Eine 3 war schon heftig. Also von ihm eine 3 zu bekommen. Ja, so war
Und stand dann aber auch, also bei einer 3 in der Schule, da weiß ich noch, okay, 3 oder eher anders bei mir, dann stand ja dann wenigstens ein Fehler oder so drin. Oder war das einfach nur so ein Zettel mit so einer.
Ja, ja, da kamen immer so Zahlen, genau, das waren halt diese Zettel und dann standen halt einfach nur so Zahlen dahinter. So. Und dann wurden dann, ja, das wurde dann so rumgeschickt, das konnte auch jeder sehen.
Oh, das ist so wahnsinnig asozial.
Ja.
Oh, es ist hart.
Und das war ja nicht mal das Asozialste. Also ich habe das ja, ich habe ja da angefangen zu arbeiten. Richtig, ich habe ja davor nicht richtig gearbeitet. Mhm. Ne,
du, das ist für dich dann Arbeit
gewesen. Genau, und für mich war der, also diese ganzen Chefs, die ich damals hatte, und wie die sich benommen haben, dieses Cholerische, das war ja total angesagt.
Ne? Cholerisch war angesagt?
Ja, ja, okay. Also so, das war ja so diese Klaus Kinski-Verhalten, weißt du? So,
ja.
So ein bisschen so dieses Durchdrehen und so. Ich glaube, das war damals, also ich dachte, das ist so, dass in also bei jeder Firma oder auf jedem Arbeitsplatz ist das so, dass sich Chefs so benehmen, zum Beispiel so rumschreien und sowas.
Aber also, wenn, hast du dann nicht gelacht? Also, weißt du, das Rumschreien des Chefs ist ja, wenn man das jetzt so sieht, das ist ja wahnsinnig, das ist ja absurd lustig eigentlich, finde ich. Also.
Ja, ja, nee, nee, ich
weiß. Weißt du, was ich meine? Das ist ja irgendwie was vollkommen, ja. Also du hast dich ja wohl gar nicht im Griff, Brudi.
Total. Also da war ich noch ein bisschen zu jung, glaube ich. Ich hatte jetzt nicht komplett Schiss vor denen, aber ich hatte schon Respekt. Ich habe auch selber nie so, wurde auch nie angeschrien oder irgendwie sowas. Ich habe es halt immer noch gesehen. Ja, weil es halt
Streber, ne?
Ja, genau. Ich war, glaube ich, zu jung da. Also es wurden immer so diese Zwischenchefs angeschrien, die Armen eigentlich.
Ja.
So. Und die haben das dann natürlich an uns ausgelassen, aber nicht, indem sie es angeschrien haben, sondern indem wir immer mehr arbeiten mussten.
Ja.
Natürlich ist das albern. Also wenn ich jetzt dran denke manchmal, dann denke ich so, was? Das kann ja nicht sein, dass jemand sowas machen darf. Ne? Ja.
Und was waren die Gründe für das Schreien?
Ja, es war immer das Gleiche. Also so, man macht was, also keiner hat Scheiße gebaut, wir haben einfach unsere Arbeit gemacht. Ne? Also du bekommst Aufgabe, du machst Ideen und dann immer, nee, ist alles Scheiße. Obwohl das halt nie gestimmt hat. Also die ersten Ideen waren auch die guten, da waren auch die besten dabei. Aber das war halt immer so dieses, die hatten halt immer so einen Satz, wir sind nie zufrieden.
Oh, ganz schlimmer Satz.
Ja, ja, genau. Und das war dann, wurde dann auch immer bis zum Erbrechen wurden dann da Ideen entwickelt, bis dann irgendeiner mal gesagt hat so, ja, okay, das machen wir jetzt. Ich weiß nicht, was daran so toll war. Immer so dieses Abschießen. Und es sind Chefs am Sonntag reingekommen. Du warst am Sonntag. Wir haben Samstag, Sonntag gearbeitet. Sind am Sonntag reingekommen, 5 Minuten und dann so, nee, ist alles kacke. Und dann sind sie rausgegangen. Und dann musste man halt bis Montag dann neue Ideen machen.
Ah, das hört sich super an. Also das ist eigentlich, würde man noch empfehlen. Bitte. Also ab in die Werbung, würde ich sagen. Was hast du in der Zeit gelernt, was du dir heute immer noch was bringt?
Boah, ich glaube, so viel. So viel. Also erstens dieses Ideen abschießen. Ne? Mhm. Also du machst was und jemand kommt und sagt, nein, ist kacke.
Aber jetzt bist du ja die Person?
Genau, aber oder das Publikum. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich hänge da nicht so dran. Dann.
Du hast
also ich
kann
das gut wegwerfen.
Du hast keine so, oh, die Geschichte ist jetzt, die brauche ich jetzt.
Ich nehme das nicht persönlich.
Ja.
Also wenn ich jetzt irgendeinen Joke mache, ich teste den, die Leute finden es gut, dann denke ich, okay, weg, nixer.
Mhm.
Also das hat es mir so ein bisschen beigebracht. Also ich nehme das gar nicht persönlich. Was noch? Also schon diese Schnelligkeit auch. Und unter Druck Ideen entwickeln. Ne, ich habe ja quasi 8 Stunden am Tag mir Sachen ausgedacht. Natürlich hat man das nicht 8 Stunden gemacht, da waren 3 Stunden vielleicht. Aber Ja, man muss sich auch mal was aus den Fingern saugen. Das habe ich, glaube ich, auch gelernt. Weil irgendwann sind die Geschichten über dich selber dann auch durch, ne? Also,
du meinst die biografischen Geschichten?
Ja, genau, wenn du zum Beispiel so Jokes machst über irgendwas Witziges, was dir passiert ist oder deine Eltern, ne, dann machst du ein Programm damit, 90 Minuten und dann, was machst du beim zweiten?
Mhm.
Also man muss sich halt auch mal Sachen aus den Fingern saugen. So.
Und aus den Fingern saugen heißt dann aber eigentlich ja dann auch wirklich zu sagen, ich denke mir das komplett aus.
Ja.
Also fiktional genau. Sein. Und aber so tun, als wäre es
ja.
Dir selber passiert.
Genau. Ja.
Ist dieses dieser harte oder dieser raue Ton und dieses zu viele Arbeiten, also wir erleben ja jetzt eine Generation, die das komplett anders sich wünscht und auch anders anders macht, 4-Tage-Woche oder Work-Life-Balance und all diese Wörter, die wir jetzt kennen, also das ist für dich, wir sind ja so ungefähr ähnlich, es ist ja völlig so, was, worüber redet ihr da eigentlich gerade? Wie schaust du darauf?
Ja, also ich muss schon sagen, ich erwische mich schon dabei bei vielen Sachen, wie ich so denke, so, ja, Pussys, ey. Alles Pussys. Also, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Mhm.
Natürlich ist da so ein Hintergedanke, der denkt, das ist falsch so zu denken, weil das machen, die machen es ja richtig. Und viele Sachen sind ja auch richtig, die fordern. Und dass man auch die Sprache verändert, das ist ja auch alles richtig. Aber irgend so ein großer Teil von mir denkt danach schon auch so, Gott, seid ihr alle Weicheier, ey. Reiß euch mal zusammen. Also, ja, ich bin halt hart aufgewachsen und ich habe hart gearbeitet. Ich kenne dieses Umfeld einfach nur. Das ist halt ein bisschen, die Sprache ist härter, wie man miteinander umgeht, ist härter. Man darf halt nicht so viel jammern, ne? Und sich beschweren die ganze Zeit. Und obwohl sich die Leute über die richtigen Sachen beschweren, habe ich immer so ein Gefühl, dass ich denke, nee, also sind keine echten Probleme manchmal.
Ich war gestern mit einem Bekannten unterwegs und wir haben auch darüber geredet,
ja.
Über dieses Phänomen und dieses, keine Ahnung, ob man jetzt katholisch oder protestantisch aufgewachsen ist oder wie auch immer, also dieses so, nochmal und nochmal, jetzt gehen wir, also es muss weiter, weil es eigentlich, ich kenne eigentlich von zu Hause jetzt, also Lob oder so, das ist jetzt, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wo dieser Raum war, aber den ich habe nie gefunden. Und dadurch gibt es aber auch bei mir, merke ich auch immer wieder so, nee, nochmal weiter und nochmal weiter. Und dann bei der Generation, der jüngeren Generation, gibt es eine ganz andere, eine viel schnellere Zufriedenheit. Also dieser Satz bei Jung, ne, nie zufrieden sein, der würde sich ja 0,0 verfangen. Würde man sagen, warum denn nicht? Ich bin happy.
Ja.
Hast du, und da bin ich mir gestern sehr unsicher gewesen, oder wir waren uns auch sehr unsicher, sind jetzt wir glücklicher oder sind die glücklicher? Weil es gibt ja auch nach so einer durchgemachten Nacht oder nach so einer richtigen Anstrengung, wenn man merkt so, ah, jetzt haut's hin. Das ist ja ein unglaublich geiles Gefühl. Das kennst du ja bestimmt auch.
Ja.
Man hat sich richtig 3 Tage ausgepeitscht und dann kommt irgendwas und man denkt, yes.
Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind glücklicher. Vielleicht durch diese Reibung oder so durch diesen also dieses Extreme zum Beispiel in der Werbeagentur, ne, so extrem das auch war. Aber irgendwie war man auch doppelt so glücklich, wenn man quasi was geschafft hat. So, ich weiß nicht, ob das so durch hartes Arbeiten, dass man quasi dadurch was Gutes erschafft, ob da das Gefühl einfach stärker ist. So, vielleicht ist es einfach ein stärkeres, extremeres Gefühl. Dass jetzt, darf man das so sagen, jüngere Generation.
Du, wir sind alt.
Vielleicht irgendwie nicht so hat, weil sie halt so diesen Unterschied nicht sehen. Oder dass man, ich meine, es ist nicht bewiesen, dass wenn man hart arbeitet, dass man quasi, ist eigentlich immer so, dass das Ergebnis dann einfach befriedigender ist.
Ja, ich glaube schon, dass das so ist.
Ja.
Ja, das glaube ich auch. Genau, ich weiß aber auch noch nicht, ob, und also letzten Endes, wenn ich mir so einfach so Zahlen angucke von mentaler Gesundheit.
Ja, ja.
Dann sehe ich aber trotzdem eine Generation, die theoretisch weniger macht, aber rein faktisch ungesunder ist.
Ja.
Und das wundert mich dann immer. Also ich denke, ja, aber warum seid ihr alle, also nicht alle, also warum sind da so viele Menschen krank?
Ja.
Und das ist etwas, was ich, und das meine ich überhaupt nicht so, sondern einfach so, das wundert mich einfach, weil das doch eigentlich, es müsste euch doch eigentlich besser gehen.
Ja.
Und das verstehe ich noch nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht, Kann ich dir nicht sagen. Also
Wann, in welchem Moment bist du glücklich?
Ich war halt sehr unglücklich, so.
Das heißt?
Und jetzt, also bis ich Comedy gemacht habe, war ich nicht glücklich.
Wir haben ja gerade gehört, aber eigentlich doch schon.
Naja, das waren halt so Momente, ne? Mhm. Aber ich war jetzt nicht zu Hause und dachte so, boah, ich habe ein geiles Leben.
Ne? Also du hast Six-Kampagne halt gemacht, du hast von Jean-Remine 3 Plus gekriegt, aber es hat nicht gereicht.
Nein, also ich bin jetzt nicht nach Hause gegangen und dachte so, boah, ich bin jetzt echt total zufrieden im Leben. Das waren ja immer nur so diese Erlebnisse, die man hatte oder so. Aber jetzt so generell bin ich erst glücklich, seitdem ich Comedy mache, muss ich sagen. Weil irgendwie davor war es immer so, ich habe immer was gesucht. Ich habe immer so, ist es das, ist es dies? Also man ist die ganze Zeit auf der Suche. Ich hatte so ein schwarzes Loch in mir, so bildlich gesehen, wo ich so dachte, was ist denn das? Also wie, warum geht das nicht weg?
Ne? Dieses schwarze Loch?
Ja, oder was kann ich da reintun, damit es irgendwie voll ist? So man denkt dann immer so, okay, Karriere, dann macht man irgendwie Karriere und dann war ich ja auch relativ gut. Also ich war jetzt nicht die Beste, aber ich war schon gut. Dann denkt man, ja, vielleicht brauche ich irgendwie einen Freund oder so. Ne? Man hakt halt so die Sachen ab.
Und hast du das alles abgehakt?
Ja, schon. Ich habe alles versucht. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe dann auch so, keine Ahnung, Party gemacht, dann Gesundheitsphasen gehabt, wo ich nur meditiert habe. Dann habe ich Sport gemacht, krass. Alles, ich habe alles gemacht, was man machen konnte, wo einem auch gesagt wurde, wenn du das machst, wirst du glücklich. So, ich habe das richtig so abgearbeitet.
Dann haben wir wieder die protestantische, ja, genau, katholische, genau, was auch immer.
Also,
ich werde glücklich.
Genau, so. Bisschen so. Also ich wusste auch nicht, was man machen sollte. Oder akzeptieren oder so. Das hat auch alles nicht funktioniert. Und dann habe ich dann Comedy angefangen.
Aber Moment, also da steht ja, also diese ganzen Bücher, die es dazu gibt und Podcasts, die man sich anhören kann, da ist ja überall dasselbe drin, was man eben so machen sollte. Ne? Also
ja.
Und ich kenne aber keinen, wo drin steht Comedy.
Genau.
Als Idee.
Ja. Also diese Ideen habe ich abgearbeitet und danach ging es mir irgendwie so schlecht danach. Also wirklich, es war richtig so, dass halt gar nichts mehr funktioniert hat, was ich gemacht habe.
Du hast
also
durchmeditiert?
Ich habe meditiert, wie gesagt, Sport, dachte vielleicht Beziehung, was weiß ich, Reisen, solche Sachen halt, ne? Und dann, es war immer nur so ein augenblickliches, ah, okay, das fühlt sich ganz gut an, aber danach ging es wieder richtig irgendwie runter.
Was heißt richtig runter?
Ja, also kann ich gar nicht beschreiben. Ich dachte wirklich so, boah, was ist das für ein Leben, ey? Ne? Ist das jetzt das Leben? Also so, war für mich, das hat sich nicht wie Leben angefühlt. Das war so, ich glaube, ich saß auch mal so 2 Jahre einfach so rum. Einfach rum. Manchmal saß ich so auf dem Sessel und dann habe ich einfach so gegen so eine Wand geguckt. Und dann dachte ich so, ja, aber das soll ja auch gut sein.
Zufriedenheit in der Gegenwart.
Ja, jetzt gucke ich gegen die Wand, bis ich glücklich werde oder so. Ich wusste immer, irgendwas ist da, was ich. Ich bin da auch ein bisschen spirituell, deswegen ist es schwer zu erklären. Aber ich wusste, da ist irgendwas, ist da, was noch nicht richtig ist. Das hat sich so angefühlt, als wenn ich so entgleist bin. Und ich wusste halt nicht, wie es so auf das Gleis geht. So, ne? Und dann, ist wirklich schwer zu erklären. Und dann irgendwie, das war schon ein bisschen spirituell, da dachte ich so, da ging es mir richtig, richtig dreckig. Also es erzählen ja auch viele Leute, die so künstlerische Sachen machen, dass es denen so erstmal richtig, richtig dreckig ging. Und dann irgendwann mal habe ich gehört, es gibt einen Stand-Up-Workshop irgendwo. Ich habe das so aufgefangen, irgendwie, keine Ahnung, wo ich war. Und dann bei einer Arbeit war das, glaube ich, ich war Freelancer noch. Ich war gebucht und dann hat das irgendjemand am Nebentisch hat das so gesagt, ja, es gibt so einen Stand-Up-Workshop und dann habe ich den halt gemacht. Ich habe gesagt, wo, was? Und dann habe ich den gemacht und dann hat sofort alles funktioniert, was ich da gemacht habe. Wie so eine Kettenreaktion.
Mhm.
Das war wirklich irre. Ich habe das gemacht, ich war gut, die hat gesagt, klasse, du bist super. Ich habe da 5 Minuten geschrieben, ich habe das dann auf Deutsch, das war Englisch, dann habe ich es auf Deutsch aufgeführt, da fanden die Leute cool. Und dann kam richtig so, es ist so, bis jetzt ist es einfach immer so weitergelaufen. Und dann dachte ich so, ja, das ist es wohl, ne?
Und bist du dann nach diesem Workshop zurückgegangen und konntest du deinem Umfeld, hast du damals eine Beziehung gehabt?
Ja.
Und konntest du dem dann sagen, so, jetzt raus mit dir, jetzt habe ich es endlich.
Nö, der war, ich habe, ist auch Comedy, mein Freund, ich habe ihn da kennengelernt auch.
Aber bei
also
dem
ich sage dir, alles hat geklappt. Ja, bei so einem Auftritt habe ich ihn kennengelernt.
Ach so.
Also es war wirklich so, als wenn man so dann auf dem Gleis gelandet ist und dachte so, okay, jetzt fahre ich einfach nur. Cool.
Wie alt warst du da?
Das war vor 6 Jahren. Also
36 warst
ja.
du da.
Und
wie fühlt sich das aber an? Also 36, da sind ja dann die anderen von Türkisch Delight, die Mitschülerinnen und so weiter, die sind ja eigentlich dann alle, machen den nächsten Karriereschritt, auf jeden Fall schon Torschusspanik, Kinder, Eigenfamilienheim und da gibt es ja so ganz andere Träume plötzlich, die man so in seinem bis dato Umfeld so hat. Und dann zu sagen mit 36, so, jetzt mal Stand-up.
Jetzt mal The Wall.
Jetzt mal The Wall am Sonntagabend.
Ja, genau.
Vor 50 Leuten, wenn es gut läuft.
Ja.
Also wie hat denn dein Umfeld, also auch deine Familie, deine Brüder, deine also ich stelle es mir schon spannend vor.
Die waren gar nicht überrascht, gar nicht. Weil ich glaube, ich war schon immer so ein Mensch, wo sie wussten, ja, das wird jetzt hier keine klassische die wird kein klassisches Leben führen.
Ja.
So, ne? Also wird jetzt heiraten, Kinder kriegen und so. Ich glaube, das haben die schon immer geschnallt.
Und auch nicht schlimm gefunden im Sinne von, wir wollen uns ja auch anpassen, was denken die Nachbarn, was denkt die Verwandtschaft?
Gar nicht. Also die waren ja eher, die haben ja gesehen, wie schlecht es mir ging davor. Und da waren die eher super happy, dass sie dachten, oh Gott sei Dank, die hat jetzt was gefunden. Ja, deswegen.
Ach, wie geil. Mhm. Und bist du dann all in gleich gegangen?
Total.
Okay.
Komplett.
Das heißt, tschüss Jean Remy, da warst du ja schon länger weg, aber.
Ja.
Und dann sofort dann rein in diesen.
Komplett. Ich kam auch gar nicht mehr raus. Ich kam gar nicht mehr an. Also, ich hatte gar keine Zeit, großartig drüber nachzudenken und zu sagen, so, was passiert dir jetzt hier gerade? Weil das kam halt eins nach dem anderen. Und dann habe ich einfach so gut versucht, das umzusetzen. Auch ein bisschen natürlich wieder mit meinem Wettbewerbsgedanken und mit diesem ich muss, oder wie du es sagst, mit dem selber peitschen.
Ja.
Also ich muss die Beste sein, ich muss das machen. Das ist kein, also das ist natürlich keine gute Herangehensweise manchmal, also rein mental ist jetzt nicht gerade gesund, so an Sachen ranzugehen, aber das Problem ist, das hat mir bis jetzt immer was gebracht auch.
Hm.
So dieser Druck, weißt du? Ja. Ist jetzt nicht unbedingt immer gesund, aber es ist leider auch effektiv.
Und was ist dieser, was liegt hinter diesem Druck, glaubst du?
Boah, ich weiß
also auch
nicht.
Spirituell bei dir? Also das ist,
ich weiß nicht, was ich habe, aber ich habe immer, auch als Kind schon immer, ich will die Beste sein, ich will, dass die Leute denken, ich bin was Besonderes, ich will, dass die Leute denken, ich bin die Nummer eins. Keine Ahnung, woher das kommt. Also dieses Gefallen, ne? So dieses,
ja. Ja, aber trotzdem, also das ist ja das, also was mich gerade fasziniert ist, ich verstehe das so voll, aber dann trotzdem so ein Querschläger zu sein. Also das ist ja das, also wenn Menschen gefallen wollen, dann passen die sich ja an.
Mhm.
Weil Anpassung ja irgendwie eigentlich gefallensversprechender ist und Nummer eins versprechender erstmal. Und dass du aber so eigentlich Sieg machst, wo andere eben Sack machen, das und damit die jetzt am Ende auffällst, aber das ist ja irgendwie auch total weird. Das ist ja völlig kontra zu einem anderen.
Total. Da bin ich mir im Klaren. Ich bin wirklich widersprüchlich. Also schon. Also auch mit Meinung. Dann sage ich was, dann sage ich nächste Woche wieder was anderes. Also so, es ist irgendwie, es passt nicht immer alles zusammen. Ich glaube, das irritiert manche Leute und manche Leute, denen ist das scheißegal, aber manche Leute kommen damit nicht klar. Das ist.
Und kommst du damit klar?
Nö.
Ja, auch nicht.
Nee.
Ja, was machst du da?
Mach einfach so weiter.
Ist ja geil.
Ja.
Wie waren diese ersten, also nach diesem Workshop, okay, neuer Freund, neue Karriere, neuer LinkedIn-Eintrag. wie ging es dann weiter für dich?
Ja, es geht ja jetzt weiter.
Also. Die ganze Zeit. Aber du bist dann, also ich meine, du kannst, also rufst du dann, sagst dann, hallo, ich bin's. Sie kennen mich nicht, aber ich würde gern jetzt Comedy hier machen. Also wie bist du zum Beispiel, ich kenne dich durch Felix.
Ja, genau.
Zum Beispiel, also wie kommst du, also Felix ist jetzt nicht, also den kann man ja auch nicht einfach anrufen und sagen, ich bin jetzt da.
Ja, Ja, das war damals, also ich war dann in der Berliner Szene, in der Comedy-Szene, und da habe ich halt immer diese Auftritte gehabt.
Also du bist da einfach hin?
Ich bin einfach hin, ich habe halt, die waren ja auch hungrig nach guten Leuten, so, ne, und dann vielleicht, wahrscheinlich auch nach guten Frauen, muss man auch nochmal sagen, aber ich glaube nicht, dass es daran lag, großartig. Und dann war ich da relativ schnell aufgenommen. Ich war wirklich, die haben mich sofort aufgenommen. So, und dann war dann Felix auch irgendwann mal bei diesen Auftritten. Und dann hat man sich natürlich gesehen, dann haben wir uns so kennengelernt. Und da waren auch noch nicht so viele Leute in der Szene wie jetzt. Also da kannte sich jeder, kannte jeden. Und dann hat er einfach irgendwann mal gefragt, so, ja, hast du Bock irgendwie zu openen? Und das war natürlich so, mehr geht ja nicht.
Also, ja.
Ja.
Was hat er in dir gesehen oder sieht er immer noch in dir? Also was ist das, was ihn da so?
Also das Geilste ist ja immer, also bei Felix ist, der interessiert sich halt krass für Comedy. Der interessiert sich sehr auch für die so Nachwuchskomödien, also für Comedians. Er mag einfach Comedy an sich sehr gern und kommt auch gerne zu diesen Shows. Und das Beste für uns Comedians war natürlich immer, wenn Felix gelacht hat. So, wenn man Felix auch zum Lachen bringt, dann war man so, ja krass. Und ich glaube, wir haben ähnlichen Humor, so, nicht gleich, aber ähnlich. Und ja, der fand mich halt irgendwie witzig. Der fand das witzig. Der fand meine Beobachtung, glaube ich, ganz lustig, die ich hatte, so. Ja.
Es gibt ja so ein, also bei der Musik kann ich das super auseinanderhalten. Da gibt es ja dann wirklich Stile, ne? Kannst du sagen, Rap, Metal und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt sagst, also wenn ich ein Comedy-Programm sehe, dann ist das ja für mich entweder lache ich oder ich lache nicht.
Ja.
So, und dann gibt es so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen derber und das ist ein bisschen softer und das ist ein bisschen dies und, also ich kann das schwer auseinanderhalten. Also für mich jetzt am Sonntag, euch vier,
ja,
das ist alles, also eine Band,
ja,
so gefühlt. Aber ist das für dich auch so oder siehst du da Unterschiede?
Also, dass je so unterschiedliche Humorarten, ja klar, also ich bin ja auch nerdig, was das angeht, also ich gucke mir ja viel an und so, es gibt sehr viele unterschiedliche, aber ich bin nicht Fan von einer bestimmten Comedy-Richtung, also ich finde unterschiedliche auch lustig, ja.
Und gibt's für deine, gibt es dann, also wie es eben bei Musik, sorry, das ist eine doofe Frage,
ja,
aber gibt es dann sowas wie, ja, ich bin die Rap des Comedies eher oder im Genre Rap zu finden,
ja,
oder, also gibt's so ein Genre? Ich habe gelesen, dass du Louis C.K. gut findest.
Ja, das wollte ich Ihnen gerade als Beispiel sagen. Ich mache das wahrscheinlich auch ein bisschen, also nicht nach genau, was er macht, aber ich mag halt diesen Humor speziell. Das ist so ein bisschen so alles gemischt. Also das ist quasi so derbe Witze, bisschen auch gesellschaftskritisch auch hier und da mal ein bisschen rein, aber dann total goofy auch. Also so Sachen, wo du so denkst, hä, warum macht er das jetzt? So, ne? Also die jetzt gar nicht so reinpassen. Aber ich, wenn man so Fans fragt, würden die wahrscheinlich sagen, ja, so sarkastisch, hart, harte Jokes vielleicht. Finde ich jetzt nicht unbedingt immer, aber.
Und diese Härte, die, also die Zuschreibung zu Härte ist ja immer eher männlich.
Ja.
Also der ist hart, so. Und jetzt bist du ja auch sehr hart. Fühlst du dich trotzdem in dieser Härte weiblich?
Ich fühle mich auf der Bühne gar nicht weiblich. Nee. Nee, irgendwie nicht. Also wenn du jetzt so direkt fragst, dann nee. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas bin. Also geschlechtslos wollte ich immer sein.
Ja?
Also ja, wenn ich meine Witze mache, ja.
Warum?
Ich hatte so Schiss immer so, boah, jetzt kommt die mit so Frauenthemen schon wieder, ne? Und Frauen waren ja auch mal sehr dirty so auf der Bühne, also immer sehr viel Sex und so, Sexthemen. Das wollte ich dann halt nicht machen. Dann dachte ich, ja, ich bleib so geschlechtslos, wie ich bin. Also ich versuche so geschlechtslos zu sein, aber jetzt langsam denke ich so, ja, manchmal bin ich ja die einzige Frau im Line-Up, da kann man auch mal was dazu sagen. Also warum nicht, ne?
Ich habe so manchmal das Gefühl gehabt, also wenn es derbe ist, wenn man jetzt auch so Kommentare sich anguckt, ne, dann ist es, sind das ja Männer, die dann schreiben, boah, ist die derbe. So. Also ob das bei dir ist, aber das war auch früher bei Hazel zum Beispiel so, fand ich. Und es ist ja irgendwie gefühlt so ein Männer gefallen wollen in dieser Derbheit und dann ist man, macht man so einen dreckigen Sexwitz und so nach dem Motto, also ich bin dreckiger als ihr.
Ja, so. Kann sein, dass man das macht, unterschwellig irgendwie. Aber ich mach's nicht absichtlich oder so. Ich gucke wirklich einfach, was witzig ist. Aber zum Beispiel letztens, das ist mir das erste Mal passiert, ich wurde ausgebuht.
Okay.
Da war ich bei Till. Ich supporte den ja gerade.
Till Reiners, ja.
Ja, genau. Und der Typ ist einfach aufgestanden und hat einfach gebuht. So. Ich habe 3 Sätze gesagt.
Und dann?
Sorry, dann, hat er noch, ist er am Ende, die Leute haben applaudiert, er ist aufgestanden, hat nochmal 3-mal gebuht. Also der wollte unbedingt mir zeigen, dass er mich scheiße findet. So. Und ich habe wirklich nichts Schlimmes gesagt. Also es war gar nichts. Und dann ist Till rausgekommen und was ich sehr loyal von ihm fand, der ist halt raus und meinte so, was ist dein Problem? Hat er halt gefragt. Und dann meinte der Typ, die ist nicht nett. Oder sie war nicht nett, hat er gerufen. Und da dachte ich, das erste Mal dachte ich so, ah krass, der fand das gar nicht gut, dass ich eine Frau bin. Grade.
Ja.
Ja.
Genau, also dass du, ja, das ist natürlich absolut die Erwartungshaltung, eine Frau muss ja wohl nett sein.
Genau. Da habe ich das erstmal auch bei diesem Bu am Ende habe ich gespürt, das war so ein sexistisches Bu. Man das hat das irgendwie gehört. Ich weiß, ich kann dir das gar nicht sagen.
Ja,
warum.
Ich verstehe das voll. Ja.
Aber da hatte ich jetzt das erste Mal das abgekriegt, ja.
Warum? Also ich würde da gerne mal versuchen, das noch besser zu verstehen und vielleicht auch für dich selber, dass du am liebsten geschlechtslos sein willst auf der Bühne.
Mhm.
Bist du, das glaube ich, also nehme ich an, ist sonst nicht so, oder?
Ja, ich bin halt, aber ich bin ja halt quasi nur mit Männern aufgewachsen, also 2 Brüder und ich wollte immer so wie die sein. Also ich wollte auch ein Junge sein. Eigentlich. Ich habe mir die Haare auch immer kurz geschnitten und so, weil ich wollte dann mit dem Fußball spielen und solche Sachen. Also das steckt schon so ein bisschen in mir.
Hast du mal überlegt, eine Anpassung zu machen?
Nee, so weit ging es nicht. Also einfach nur so, ich war so, ah cool, es wäre cool einfach. Ich mochte so diese Kumpelart, so was so Jungs untereinander hatten. Das habe ich so ein bisschen vermisst, das gab es irgendwie nicht so unter Frauen. Das kam später dann mit meinen türkischen Delight-Freunden, hatte ich das ja. Aber so, ich mochte einfach, wie Männer miteinander umgehen. Das war so ein bisschen, ne, oder wie sie so miteinander so Witze machen und Jokes, da wollte ich dann auch immer irgendwie dabei sein.
Es gibt ja diesen Begriff Pygmy Girls, sagt ihr das was?
Mm-mm.
Pygmy Girls ist diese, kommt also aus einer feministischen Kreisen, man ist dann quasi die, also Frauen werden grundsätzlich, sagt man dann eben nicht gefordert. Ne? Also ja. Männer bleiben unter sich, Patriarchat und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber ab und zu mal die eine.
Ja, ach so.
Schlumpfine.
Ja.
Die eine ist es dann und dann ist man die eine und man denkt so, läuft doch alles. Also ich verstehe gar nicht, Gleichberechtigung ist doch wohl da. Also ich habe gar kein Problem mit den Männern. Also ich bin doch hier.
Stimmt, ich wurde mal als eine beschimpft. Jetzt weiß ich, was es ist. Ist das was Schlechtes? Also wenn man sagt Pygmy Girl?
Sag du mir.
Ich, also so wie ich das so gelesen habe, war es so, die ist ja typisch Pygmy Girl heißt das, ne?
Ja.
Ja, da dachte ich, weiß ich nicht, vielleicht ist das so. Also kann sein, ja.
Ja.
Ja. Also ist einfach so.
Kann sein.
Aber es kommt auch drauf an, welche Story man hat. Also man entscheidet das ja nicht für sich selber immer, ne? Also ich habe jetzt nicht für mich selber gedacht, so ja, ich bin jetzt ein Pygmy Girl oder so. Ja.
Und wie geht es dir, wenn du da so als ältere Dame
Das ist echt krass, ne? Ich bin echt eine ältere Dame.
Ja, bin auch ein älterer, ja. Also ne, wir können das ja so sagen, ist ja gar kein. Aber man ist, gerade wenn man sich vergleicht.
Ja.
Ne, also wenn man so, ich bin sehr unstatusmäßig unterwegs, aber du, ich glaube du auch, aber trotzdem geht es ja für dich so die Number One zu sein. Und da kommt ja sowas wie so eine, ich bin 42. Also gerade Menschen, die auf Bühnen stehen.
Ja.
Und wie geht dir das dann, also dass du A, die Alte bist, B, die Frau und dann dich 2 Männer, die jünger sind als du, gepickt haben und dich da so mitschleifen.
Ja.
Was hinterlässt das für ein Gefühl bei dir? Die totale Dankbarkeit,
also,
ich weiß.
Ja, ich weiß, aber wenn ich so, wie du das jetzt gerade so, gesagt hast, immer so drüber nachdenken würde.
Das machst du natürlich nicht.
Natürlich, aber also wenn ich so drüber nachdenken würde, würde ich, glaube ich, echt, würde ich gar nicht auf eine Bühne gehen.
Ja.
Also, ne?
Das blendest du einfach aus.
Ja, ich blende das aus. Ich habe richtig krasses Problem mit dem Älterwerden. Ich sag's gleich. Also, ich finde, es richtig scheiße.
Warum? Na, weil du auch so spät jetzt das gefunden hast, was du willst?
Ja, erstmal habe ich so Schiss, dass ich so rüberkomme, also vor allen Dingen, wenn du als Frau mit 42 Comedy machst, dass ich so rüberkomme wie so eine Tante. Weißt du?
Ja.
So, oh, guck mal, die Tante will witzig sein. Ich ziehe mich cool an und sag irgendwie, sag Slangwörter oder so. Also ich rede ja nicht wie eine 42-Jährige. Da habe ich richtig Schiss, so rüberzukommen.
Redest du mit absichtlich wie eine 42-Jährige?
Nee, ich rede wirklich so. Ja. Also ich mache da gar nichts mit Absicht.
Also dieses Alter?
Ja, ist wirklich auch das Hamburgische und so. Also ist alles drin. Nee, ich find alt werden, vor allen Dingen auf der Bühne, finde ich, ja, hart. Wenn da so 25-Jährige vor einem sitzen und man ist so, scheiße, ey. Ich bin jetzt die alte Frau.
Wir waren am Sonntag, waren wir beide die Ältesten im Raum.
Ja, ja. Ich habe halt, hast du nicht Angst davor? Ich habe so Angst, dass ich so diese Frau werde, die so immer die Jung sein will die ganze Zeit. So die ältere Frau, die immer so jung sein will. So coole Klamotten anhat.
Du hast coole Klamotten.
Ja, ich muss die anhaben auch. Also ich muss die auch, ich trage das gerne, aber ich muss die auch anhaben.
Was würdest du anziehen, wenn du nicht das müsstest? Was wärst du dann heute in so einem Kleid gekommen?
Nee, Kleid würde ich nicht anziehen. Also das ist schon so, wie ich mich anziehen würde. Das ist ja auch ein bisschen erwachsener.
Ja.
Jetzt manchmal ziehe ich dann auch so irgendwelche Marken-T-Shirts an oder sowas. Oder einfach oder Kapuzenpulli, da fühle ich mich immer am wohlsten.
Ja.
Fühle mich am coolsten, deswegen kann ich immer die Jokes ein bisschen besser performen. Aber
manchmal sagt sie auch yo.
Ja, genau, manchmal sage ich sogar yo. Oh Gott, das ist peinlich, ey. Ja, ja, das wollte ich sagen, ey. Ich hab's vergessen. Ich
das älter werden auf der Bühne.
Ja, älter werden auf der Bühne ist so. Ja, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mich anders anziehen würde, ne, also so Blazer oder so, ich würde wirklich so anders aussehen. Also ich würde aussehen wie so eine, auch wenn die Leute mich nicht reden hören, ich würde aussehen wie so eine Kolumnistin, so mit Migrationshintergrund von der Taz, ey. So habe ich schon mal. Ja, ich will halt, das Schlimme ist für mich, glaube ich, ich will halt meine Witze so machen, wie sie sind gerade. Und deswegen habe ich, glaube ich, Schiss, dass die Leute mich so als so eine alte Frau sehen, weil dann funktionieren diese Jokes auch nicht mehr so richtig.
Das glaube ich nicht.
Meinst du?
Nee, das glaube ich nicht, wirklich nicht. Also, weil es ist so ein, ich komme gerade nicht auf den Namen, es gibt eine, ja, die ist auch, Fran Leibowitz.
Mhm.
Sagt dir das was?
Ja.
Und die ist ja auch, also das ist ja keine Comedian.
Ja.
Ich würde auch so sagen, Zeitgeistbeobachterin. Und die ist ja, also die ist auf jeden Fall eine alte Frau, würde ich sagen. Ja. Und ist ja wahnsinnig witzig. Ja,
die ist eigentlich ein gutes Beispiel.
Ja. Und
die ist eigentlich super, ja.
Und es geht ja vollkommen. Ja. Und ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen, es ist eine Frage der Haltung sowieso. Und man merkt ihr einfach an, I don't give a fucking shit. Und ich glaube, darum geht's, wenn man merkt, das ist ja auch mit Klamotten so, wenn Leute das Bunteste anziehen, was man sich vorstellen kann und weil sie es geil finden und weil es denen vollkommen egal ist, was irgendjemand sagt, dann funktioniert's. Und sobald man aber denkt, oh, ich ziehe mir heute lieber einen Blazer an, weil heute ist ja der Bundespräsident da,
ja,
dann sieht's sofort bescheuert aus.
Ja, ja.
Man merkt das so, wenn Politiker in so einen Talkshow gehen und dann so einen Sakko drüber ziehen. Das sieht
ja
meistens vollkommen behämmert aus,
ja,
weil es nicht so gemeint ist. Ja,
ja, du hast recht. Dings hatte auch, Louis C.K. hatte eine Vor-Openerin dabei, die war auch ein bisschen älter, die war so Mitte 50 oder so.
Na dann.
War auch sehr cool. Ja,
na
die
dann.
War auch sehr cool.
Aber ist das so eine tickende, also es gibt ja diese tickende Uhr und es fragt mich gerade, ob das vielleicht auch etwas ist bei Frauen, Klischeefalle, es gibt, ich kenne die tickende Uhr bei Freundinnen, die noch nicht Mutter sind, zum Beispiel. Und Mutter hat ja auch, Mutter sein hat ja was so Erfüllendes. So, ich werde meiner Bestimmung gerecht, naturell, wie auch immer. Und ist diese tickende Uhr, die du spürst, ist das die, ich, also deine Rolle ist ja nicht die Rolle einer Mutter. Ich will es auch nicht sagen, Gott, oh Gott, also das bitte verstehst du. Also du willst ja das, was du da machst, das willst du erfüllen.
Ja.
Ist das auch so eine, tickt deswegen diese Uhr?
Du hast eigentlich gut getroffen, weil Comedy ist so ein bisschen mein Baby, also wirklich.
Es war jetzt wirklich total verallgemeinert.
Aber ich weiß.
Also auch in diese andere Richtung. Es gibt natürlich
ja
auch ganz viele, die keine Kinder wollen. Und
genau,
so.
Aber irgendwas Erfüllendes hast du ja im Leben. Sei es, was du machst, sei es ein Kind, sei es ein anderes Familienmitglied, also irgendwas, was, ne? Bei mir ist es schon Comedy hundertprozentig und natürlich, ich habe halt Schiss, dass das mir so aus den Händen genommen wird oder dass ich das dann nicht mehr machen kann. Oder natürlich ist das alles unbegründete Ängste auch. Also man kann natürlich immer so das widerlegen, aber trotzdem sind die Ängste da. Also das Schlimmste wäre halt, wenn mir das weggenommen würde. Durch irgendeinen Grund auch immer. Ich weiß es nicht. Ja, also diese Angst habe ich schon.
Aber du musst ja eigentlich um das, was du da machst und auch sehr frei, du, also wirkst zumindest sehr frei. Du brauchst ja aber auch diese Freiheit, um so richtig gut zu sein. Mhm. Also wie schaffst du es dann, da zu sitzen, einen Joke zu schreiben, auf die Bühne zu gehen, wenn da so eine, auch so eine Befürchtung ist, dass irgendjemand sagt, so, dein Kind ist aber sauhässlich.
Mhm. Ja. Also, wie gesagt, die Ängste sind immer da, immer. Aber irgendwie ist der Spaß größer.
Ja.
Ja.
Ich glaube mal auf Holz.
Also ganz wichtig ist für mich, das merke ich bei manchen Kollegen, man ist da irgendwann so in so einem Tunnel, auch in so einem Performance-Tunnel. Man denkt, man braucht mehr Minuten, man braucht andere Minuten. Also so,
wie, was heißt das?
Wir sind alle gestresst. Ja, also so, dass du quasi irgendwann mal ein Solo spielen kannst. Du brauchst funktionierende Minuten, deswegen machen wir diese Open Mics.
Ja.
Ne? Du schreibst 10 Minuten, davon funktionieren 5 und dann sammelst du das irgendwann. Addiert sich das zu deinem, was du...
Sind noch was?
Ja. Und was man halt, glaube ich, bei diesem ganzen Kram halt nicht vergessen darf oder so, dass man Spaß dabei hat. Weil das ist das Wichtigste, weil die Leute checken das, wenn du keinen Spaß dabei hast. So. Mhm. Auf der Bühne.
Ja.
Das kommt halt rüber. Und dass du dir diesen Spaß auch nicht nimmst, weil das ist ja der einzige Grund, warum ich Comedy mache und nichts anderes.
Weil du
dass
Spaß,
ich
haben,
Spaß haben.
Ja.
Ja, ansonsten kann ich auch wieder einen anderen Job machen.
Ne? Ja. Und hast du schon Momente erlebt, jetzt in deiner, ne, seit 6 Jahren?
Mhm.
Wo du gemerkt hast, oh, das macht jetzt gerade gar keinen Spaß?
Auf der Bühne selten.
Mhm.
Drumherum, klar. Also dieses Schreiben und so. Aber auf der Bühne selten. Also eigentlich habe ich immer Spaß gehabt. Natürlich wurde ich auch mal, also gab es auch mal ein Publikum, was irgendwie einen jetzt gar nicht mochte. Bei der uns eine. Nennt man das ja Bombing übrigens. Also wenn man richtig schlecht ist. Man hat gebombt. Wenn man gut ist, hat man gekillt. Und so ein Bombing.
Ist auch interessant, dass da so eine Kriegssprache benutzt wird im Bereich des Comedy. Also das ist ja wirklich auch
total
nicht so schön, eine Sprache.
Eigentlich nicht.
Nein.
Aber witzig. Nee, Bombing ist, genau, habe ich schon mal so schlimm auch gebombt, dass ich danach geheult habe. Also das hatte ich auch schon mal.
Okay, was passiert da?
Das war also, vor mir war ein Comedian dran, der war unfassbar gut. Das war in irgendeiner Bühne. Der hat die Leute so aufgeheizt, dass die sind fast durchgedreht. Also die waren schon, und ich war halt nach ihm dran. Und ich dachte, da war ich noch nicht so lange dabei. Da dachte ich so, ja geil, jetzt nehme ich die Energie mit. Jetzt ziehe ich die, jetzt halte ich die da oben. Ne? Und dann bin ich raufgegangen und das war komplettes Gegenteil. Also ich habe quasi diese armen Leute, die Spaß hatten, habe ich innerhalb von 3 Minuten richtig in den Keller so runtergezogen, stimmungstechnisch. Und das ging dann die restlichen 10 Minuten so weiter. Ich musste das 10 Minuten durchspielen. Also niemand hat, also es war so ruhig, niemand hat irgendwas gesagt. Du hast die Leute atmen gehört. So. Und dann bin ich da von der Bühne runter, erst auf Klo. Und dann habe ich erstmal geheult.
Wo war das?
Das war in Berlin in, wie hieß denn das? Akut hieß das.
Ja.
Ja.
Dann in Mitte.
Ja, ja. Genau.
Und dann aber 3 Tage später wieder raus?
Das geht schnell weg, ja. Ja, das hält nicht so lange.
Weil?
Ja, man muss weitermachen. Also man muss das so ein bisschen so abschleifen. Man darf sich da nicht so drin suhlen. So, ne? Man muss ja auch immer an die Guten. Also es sind ja mehr gute als schlechte Auftritte. Deswegen, daran hangelt man sich dann immer so entlang. Ja.
Und das ist eine ganz komische Frage, eine 42-jährige Frau zu stellen.
Ja.
Kannst du davon leben?
Ja.
Geil.
Ja.
Seit wann?
Seitdem Felix mich auf Tour mitgenommen hat.
Wie schön.
Ja.
Ja, das ist sehr großartig. Ja,
da habe ich auch, als er mich gefragt hat, da war ich noch Freelancerin, da habe ich gedacht so, ja okay, scheiß drauf, ich gehe jetzt all in. Ja.
Was für ein krasses Gefühl auch, ne?
Ja, total.
Und gibt es ein Bild von dir, wo du gerne sein möchtest? Also hast du so ein Ideal, Karriere oder nicht nur Karriere, sondern auch so inhaltlich? Also bist du schon ne, bei der Musik kann man das so, das weiß ich noch früher, dass man so sagt, dass okay, ich will, wir wollen so und so klingen und wir so und so spielen können oder sowas. Und man merkt, oh Gott, oh Gott, man ist aber noch bei, man ist sehr weit davon entfernt. Also das ist das Inhaltliche und das auch, ne, das auch Technische. Und dann gibt's ja natürlich aber auch nochmal die, in der Musik war es dann die Goldene Schallplatte oder der Auftritt bei Rock am Ring oder was auch immer. Gibt es, hast du da so zwei Bilder von dir?
Diese eine Sache versuche ich immer Leuten zu sagen und die verstehen es nicht. Also deswegen finde ich es cool, dass du das aus der Musik quasi, weil die fragen mich halt oft, ja, wo willst du hin? Und dann sage ich so, ja, ich bin immer noch nicht da, wo ich hin möchte. So rein von der Tonalität und Inhalt. Ich bin noch nicht da.
Ja.
Aber ich komme dem immer näher und das macht halt Spaß. So. Mhm. Und deswegen, ich habe für mich immer noch so dieses Ziel, auch wenn andere das nicht sehen. Aber für mich ist dieses Ziel, dass ich quasi so klingen möchte, wie ich jetzt noch nicht klinge. Aber es ist halt so geil, dass man da immer so mit diesen, vor allen Dingen mit diesen kleinen Shows, dass man da immer näher drankommt.
Ja.
Ja, das ist schon cool.
Ich fand das am Sonntag, ich meine, das muss man auch nicht überbewerten, aber ich fand es interessant, also gerade euch drei zu sehen, also Till, Reiners, Felix Lobrecht und dich, weil es, weil du quasi der Weg, wo du hin willst, der scheint noch am längsten zu sein. Ich habe das Gefühl bei Till, ich habe ihm das auch gesagt, ich fand das unglaublich, wie selbstbewusst er mittlerweile auf der Bühne ist. Und da habe ich so wirklich das Gefühl, der ist jetzt so 1 Zentimeter vor dem, wo er so sein will. Und bei Felix merke ich, oder habe ich manchmal das Gefühl, der hat auch Angst, weil er ist schon da, aber er hat Angst davor, das wieder zu verlieren. Und das war so, das so in 30 Minuten oder 45 Minuten zu sehen und das so, das mal so mitzubekommen, das hat das so besonders gemacht, glaube ich, für mich.
Ja, aber dann hat man bei mir halt gesehen, da hast du gesehen, okay, da ist noch ein bisschen der Weg. Ja, ne?
Das sieht man. Ja. Ich merkte das bei Till, weil Till ist auf die Bühne gegangen und es war ja für alle haben probiert.
Ja.
Und aber Till ist mit einer Sicherheit auf die Bühne gegangen, das ist wahnsinnig lustig, weil ich das erzähle. Und das war, deswegen hatte er, fand ich an dem Abend, das größte Selbstbewusstsein.
Hat er auch, ja.
Das ist total beeindruckend, zu sehen einfach, wie jemand so in seinem Saft gerade steht.
Ja, das ist echt cool, dass du sagst, weil ich habe immer, wenn die mich halt fragen, wie gesagt, ich war ja mit beiden unterwegs und kann ja so viel lernen, ne? Also Opening ist wirklich eigentlich das Beste, was man machen kann. Man lernt so viel. Und bei Till ist wirklich, ich habe noch nie einmal gesehen, dass er irgendwie verunsichert war. Er hat immer die 100%ige Kontrolle die ganze Zeit auf seiner Bühne. Egal, ob der Typ schreit, buh, egal irgendwas, was passiert, er weiß immer, was zu tun ist und er zeigt immer so, I'm the boss hier.
Ja.
So. Das ist schon heftig, dass sich das mit anzugucken.
Ja.
Ja.
Autoritäres Arschloch
ist das. Ja, es ist wirklich so, ey. Obwohl der auch noch so nett ist, ne? Dabei dann so ein Arschloch zu sein.
Ja, so autoritäres, nettes Arschloch.
Ja.
Grüße gehen raus. Ja. okay, also du hast Tonalität, also soundmäßig hast du noch, da weißt du, wo du hin willst, das hast du im Kopf und übst dahin zu kommen. Und wie ist das in dieser Number One Karriere Olympiastadion?
Also,
was ist denn Ihr 5-Jahres-Plan?
Ja, genau. Also man sagt die immer so, also vor allen Dingen Comedians, ich glaube, die spielen sich immer gern runter auch. Also die sagen ja dann meistens immer so, ja, ach, ich will gar nicht so Arenen füllen. kennst du wahrscheinlich auch so als Band, ne?
Klar. Irgendwie
so, nein, wir wollen in so coolen Theatern spielen. Also bei Comedies ist so ein coolen Theater, so 300, 500 Leute wird mir schon reichen und so.
Das reicht keinem Menschen.
Ja, sag Quatsch. Also das ist doch völliger Quatsch. Also ich bin ja dann, mit Felix habe ich ja die Arena-Tour gemacht und dann, das war mega geil. Also wenn du so eine Arena füllen kannst mit so 15.000 Leuten, vielleicht zweimal hintereinander, da sagt ja niemand so, nö.
Theater wäre schon
schöner. Ja, genau. Theater.
Lieber irgendwie hier.
Oder auch so dieses, was ich auch mal witzig finde, es war so, das muss bestimmt voll anstrengend sein, erkannt zu werden und ich will ja gar nicht so erkannt werden und so. Wo man so denkt, das ist super. Also es macht total viel Spaß.
Ja. Ja. Kommt drauf an, würde ich sagen.
Ja, aber die meisten sind ja nett. Also, ja.
Ja. Naja, es ist natürlich ein, wenn man das so sagt, mit den 500, dann ist diese Fallhöhe nicht so schlimm.
Genau, das ist wahrscheinlich der Grund, warum man das sagt.
Man stapelt tief, aber da bist du nicht dabei.
Nee, ich bin jetzt nicht eine, die so durch die Gegend renne, sag irgendwie, gibt es ja auch immer so Leute, die dann immer so das tausendmal so manifestieren. Ne? Mache ich jetzt auch nicht, aber ich hätte natürlich nichts dagegen, also wenn es so wäre.
Arena.
Ja.
Gut, ich habe dir ja gesagt, ich fahre dich hin. Ja, genau. Diese Angstthematik würde ich gerne mal so ein bisschen noch woanders hinbringen wollen. Und zwar auch am Sonntag passiert. Ich habe Fotos gemacht von euch und habe die gepostet bei mir. Und was ich gekriegt habe, war nicht unendlich viele, aber doch auch bemerkenswert schon und auffällig doch viele Nachrichten. Wie kann ich denn jemanden wie Felix Lobrecht eine Bühne geben? Aha, ja. Und nach der, weil er so Witze über Behinderte gemacht hat. Mhm. Und das ist immer etwas, wo ich denke, das verstehe ich nicht so richtig. Wie gehst du mit dieser Angst um? Es gibt ja eine politisch korrektere Welt, sozusagen.
Ja.
Und es gibt Menschen, die sagen, das ist fair, das ist unfair. Wie stehst du da?
Also
wie denkst du darüber nach?
Ich hatte am Anfang gar keine Angst, also vor so Shitstorms und so, meinst du, ne? Weil da war es mir egal, weil ich dachte, ja, guck mal, die Amis, die machen die ganze Zeit irgendwas, aber denen ist das auch egal, ne? Den Comedians, also ja. Die machen einfach weiter. Da hatte ich einen Shitstorm. Und was ich halt heftig finde, ist, dass die Leute es falsch verstehen wollen. Also die kennen die Wahrheit, dass das nicht so gemeint ist, was ich da gesagt habe, aber die wollen es falsch verstehen.
Magst du erzählen, was es war?
Ja, es war so wirklich voll wieder einfach, die haben einfach nur so einen Satz genommen. Das war halt ein Joke über das deutsche Internet, dass das deutsche Internet so schlecht ist halt auf der ganzen Welt und dass Afrika schneller das Internet hat. Und da habe ich so einen Vergleich gemacht, irgendwie, die haben kein fließendes Wasser, aber die haben fließendes Internet. Und danach ging der Witz aber weiter, das war nicht das Ende. So, und dann haben die nur diesen Satz halt genommen. Und dieser Satz ist ja nicht meine Aussage. Dieser Satz ist, ich rede über ein Klischee oder über irgendwas, was gesagt wird, und das wiederhole ich quasi. So. Ne? Also es ist halt, und das finde ich so heftig, dass einfach diese Macht, dass die Leute diese Macht haben, also die nehmen halt einen Satz, die nehmen komplett aus dem Kontext, erzählen den Rest überhaupt nicht. Und dann stürzen sich alle da drauf, als wenn ich das wirklich gesagt hätte, als wenn das meine Aussage wäre, wie halt so ein Politiker, der da steht, weißt du, in so einem Ton. Aber du musst ja immer sehen, das ist ein Comedian, der das sagt. Egal, was ein Comedian auf einer Bühne sagt, er ist nicht ernst gemeint. Das ist halt immer witzig gemeint oder sarkastisch gemeint. Weil was soll ich da jetzt für einen TED-Talk auf der Bühne machen? Und da habe ich aber Schiss gekriegt. Da dachte ich so, dann habe ich dann so viele Nachrichten bekommen und so. Das hat mich 2 Tage dann doch schon richtig krass beschäftigt. Ich habe dann auch alles geblockt und sowas. Und dann seitdem passe ich dann schon auf, was ich online stelle oder nicht. Mhm. Also in meinem Solo jetzt passe ich nicht so auf, weil da die Leute verstehen ja, wie ich das meine. Und die wissen, dass ich sarkastisch bin. Und die kennen ja auch meinen Charakter. Aber so online versuche ich sowas zu vermeiden. So.
Es ist ja so, dass Menschen sich verletzt fühlen. Mhm. Also zumindest ist das erstmal die Behauptung. Also ne, wenn es dann um Menschen mit Behinderung geht, dann fühlen die sich verletzt und äußern das und sagen, das ist aber gemein, dass der Felix oder Felix, wie auch immer, etwas gesagt hat. Wie stehst du dazu, wenn du weißt, dass sich da Menschen verletzt fühlen? Das eine ist ja der Shitstorm. Ich gehe darauf und ich finde das, zeige mit dem Finger und sage, du, das, sowas sagt man da nicht, das andere ist, aber es hat mich verletzt.
Also ich glaube das immer nicht, dass einen das verletzt. Das glaube ich einfach nicht. Also, dass einen Witz verletzt. Na klar kann man irgendwie getriggert sein, bin ich auch, oder angepisst, oder aber dass man wirklich verletzt ist von einem Joke, weiß ich nicht. Also ich glaube das immer nicht so richtig. Aber ich kann das ist ja von mir aus, ne? Also ich sag das ja, ich glaube das nicht, weil ich mich nicht von sowas verletzt fühle. Ja. Deswegen sage ich das.
Ja.
Also es kann natürlich sein, dass sich jemand davon aber verletzt fühlt. Aber wenn ich jetzt über mich selber nachdenke, mich würde niemals ein Joke verletzen. Mhm. Ich würde ihn scheiße finden oder sagen, oh, das ist ja gar nicht witzig. Aber habe ich auch schon oft gedacht, aber ich habe das nie kommentiert, dann zum Beispiel. Also ich finde es komisch, dass man den Leuten, Comedians, dann wirklich was Böses unterstellt. So. Dass sie das wirklich böse meinen. Das finde ich immer ein bisschen komisch.
Hast du schon mal einen Witz bereut?
Ja, bereut. Also den ich jetzt so online öffentlich gemacht habe oder überhaupt generell, dass ich den hätte nicht machen sollen. Nee. Bereut jetzt nicht. Also ich gucke da schon, ob irgendwas zeitgemäß ist oder nicht. Also ich denke dann so, ja, ist das hier, muss das jetzt sein? Nee, muss nicht sein. Mhm. Lösch das. Es ist jetzt wirklich so wichtig, dass du das sagst. Lohnt es sich, das zu sagen, damit Leute sich verletzt fühlen oder keine Ahnung? Dann sage ich, nee, also so gucke ich schon mal. Das muss nicht immer alles. Ich will ja gar nicht provozieren. Also ich will einfach nur, dass die Leute lachen.
Wobei jetzt jemand wie Louis C.K. geht ja sehr weit, auch in seinen, also zumindest das, was ich so kenne.
Ja, ich glaube, unser Ding ist halt, ich glaube, was viele Comedians in Deutschland haben, wir gucken ja viel bei den Amis ab. Das sind ja so unsere Vorbilder, ne? Deswegen machen wir ja Stand-Up-Comedy.
Ja.
Und wir wollen es natürlich so wie die machen. Und deswegen klingen wir ja auch manchmal ein bisschen so. Weil in Amerika ist das halt ein bisschen, die respektieren mehr Comedy an sich, also auch die normalen Leute. Oder Comedy-Writing. Das wird hier in Deutschland nicht so krass respektiert oder gesehen, dass das halt einfach ein Scherz ist. Also um Scherz zu machen, musst du nicht am Ende unbedingt so, also kannst auch einfach,
ja.
Weißt du, kannst auch, ja, subtiler sein.
Wie viel wärst du bereit für einen guten oder richtig guten Witz zu riskieren?
Was meinst du? Also was ich riskieren würde?
Naja, also manchmal fällt dann ja was ein, ein Satz, eine Punchline, wo man denkt, boah, also das ist wahnsinnig witzig, bringt richtig viel auf den Punkt.
Ja.
Aber meine Fresse, danach ist, also, danach muss ich vielleicht den Namen meines Klingelschilds ändern.
Absolut, da haben wir bei uns zu Hause, wir nennen das unser Safe Space. Ist echt so. Also, meine Freund und ich haben zu Hause unseren Safe Space, ja. Und da werden diese ganzen Jokes erzählt. Mehrere Male am Tag, manchmal in der Woche. Und das wird niemals die Öffentlichkeit sehen. Niemals. Aber wir müssen die wenigstens, wir müssen uns gegenseitig wenigstens da mal zum Lachen bringen.
Und gibt es.
Oder auch bei, übrigens auch bei Felix im Auto. Auch.
Das ist ein Safe
Space. Das ist auch
Safe Space.
Ja, genau.
Und, okay. Gehst du, also gibt es in deiner Wohnung, ich stelle mir es gerade einfach visuell vor, gibt es da einen Ort, wo ihr hingeht, sagen wir, sagst du dann, Freund,
ja.
Können wir jetzt mal kurz zum Safe Space gehen?
Es ist meistens, ist es komischerweise in der Küche.
Die Küche ist
immer
Safe
eine Küche,
Space.
Genau, Küche ist Safe Space. Und genau, ist meistens morgens. Morgens irgendwie so Frühstück vorbereiten, dann wird alles rausgehauen.
Was in der Nacht
was
sozusagen.
Was man auf keinen Fall jemals sagen dürfte. Ja.
Ja. Und wäre das denn eine bessere Welt oder wäre es eine schlechtere Welt, wenn dieser Safe Space, wenn es den nicht brauchen würde? Also wäre es eine bessere Welt oder wäre es eine schlechtere Welt, wenn du genau das, was ihr da redet, wenn du sagen könntest, Berlin gestern bin ich.
Ja.
Folgende Situation.
Also, Scheiße, wie macht man das? Wie sagt man das jetzt am besten? Also,
das ist ja auch ein
Safe
Space übrigens.
Ja, genau. Ja, gar nicht. Safe Space, ey. Hier ist gar kein Safe Space für diese Sachen. Also
doch.
Sonst ja. Nein, also ich bin dafür, dass man alles sagen darf, was man möchte. Also wenn man es witzig meint. Eigentlich bin ich dafür. Ich kenne halt viele Beispiele, wo ich denke, manchmal, wenn ich die dann sehe, wo ich so denke, nee, ich bin doch nicht dafür. Ne? Also du kannst ja nicht
wo du von
einigen Leuten, ja genau, du kannst ja nicht einigen Leuten den Mund verbieten und anderen irgendwie schon. Also ich sehe ja selber dann Beispiele, wo ich dir denke, boah, nee. Sollte man vielleicht doch nicht sagen. Ne? Oder die Leute können nicht gut genug damit umgehen.
Kannst du die Kategorien, also kannst du das irgendwie konkretisieren, dass man sich das, also vielleicht ohne die Person zu benennen oder ohne zu, ja, oder
mal ganz einfach. Ja, benennen, also wenn man jetzt so, wenn man gar nicht so Witze macht, sondern einfach Leute beleidigt. Weißt du, wenn du sagst irgendwie so, die und die stinken, die und die sind dumm, die und die, bla bla bla. So, also
ja,
solche,
okay.
Mhm. Ne? Also. Da ist ja gar kein Witz, das ist ja einfach nur eine Beleidigung. Manche verwechseln das aber mit einem Joke.
Ja.
So, das meine ich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel aus der Gesellschaft eine Beobachtung nimmst, die existiert und die dann einfach sagst als Comedian, und wo die Leute gerade dann so tun, als wenn das deine Aussage wäre, und die wollen das einfach nicht sehen, diese Realität, die gerade da stattfindet. Es gibt ja total viel Schwachsinn, was gerade da ist. Was man eigentlich mal benennen müsste, zum Beispiel. Aber man kann es halt nicht machen, weil die Leute gleich so denken, oh, die hat das und das über den und den gesagt. Das stimmt halt alles nicht. So, weißt du, was ich meine? Also ich will jetzt nicht so konkrete Sachen sagen, weil ich Schiss habe, dass das rausgeschnitten wird. Aber ich sag mal so, über Konflikte, die gerade da sind. In bestimmten Ländern oder was weiß ich was. Also, und dass man das halt einfach nur wiedergibt eigentlich.
Ja.
Dafür kriegt man ja schon die Klatsche dann.
Ja.
Weißt du?
Ich fand das bei dem Felix-Witz über den Behindertenparkplatz, und wir haben das damals auch in dieser ersten Folge, die wir gemacht haben, meine ich auch besprochen. Ich habe das gesehen in seinem Special und ich habe gedacht, ja, ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl, dass ich denke, ja, Alter, jetzt ist hier, das kann, oh, so, und dieses Gefühl, ach, ich stelle mich doch jetzt vielleicht drauf. Also ich kenne dieses niederträchtige Gefühl, ja, also das, oder man hat das ja an so vielen verschiedenen Orten, dass man eben nicht immer der beste Mensch ist, der alle immer mit bedenkt und so weiter und so fort. Man ist eben auch genervt.
Ja.
So, auch manchmal von Menschen, von denen man eigentlich nicht genervt sein sollte, weil es denen echt nicht so gut geht.
Ja,
so.
Ja.
Und mir hilft das total. Ich habe für mich ist es ein Kanal, eine Show zu gehen, um ein Comedy-Programm zu gucken, wie auch immer, und zu sagen, okay, das tut mir gut, dass das da gerade ausgesprochen wird, alle lachen darüber und es verfliegt und ich laufe nicht mit so einer Scham, Selbstscham irgendwie rum. Mhm. Also für mich, also ich finde schon, dass dieser Comedy-Raum für mich, also ich finde schon, dass der ein Safe Space sein sollte eigentlich. Aber ich verstehe natürlich auch, warum man in der Arena-Show dann irgendwie auch aufpassen muss. Mhm. Also das kann ich nachvollziehen. Also oder so ein bisschen Schiss hat. Aber ich habe das jetzt gelesen von dem Comedy-Club von Joe Rogan, dass da ganz oft die Handys einfach eingesammelt werden oder dass man irgendwie nichts filmen kann, dass da einfach da probiert werden kann. Und das dachte ich so, das ist super, dass es das da gibt.
Genau, und dafür ist ja Stand-Up-Comedy übrigens da. Also das war ja früher halt in Amerika immer irgendwo in so einem Keller im Club, spät, meistens 21 Uhr, 22 Uhr. Und dann sollte ja genau da, das war ja dafür da, dass man genau Sachen sagt, die man halt sonst nicht sagen kann. Oder die man selber denkt und die dann jemand laut ausspricht. Und das ist ja gerade witzig, das ist ja das Witzige.
Ja.
So. Und das finde ich so schade, wenn man das einfach wegnimmt. Das ist so, also das ist ja auch eine Kunstform.
Stellst du dir Fragen, also definitiv ist das eine Kunstform. Und wo ist dann wo würdest du sagen, ist die Grenze für dich?
Oh, ich sag dir ganz ehrlich, bei mir gibt's da nicht so eine Grenze.
Nee, du hast den Safe Space, den kennen wir jetzt, ja. Und genau. Da gibt's keine Grenze.
Ja, aber du meinst jetzt, wenn jemand anders einen Joke macht, oder bei irgendeinem Thema, wo ich so denke, so.
Nee, auch für dich, für deine eigene Arbeit.
Meine einzige Grenze ist, dass sich die Leute nicht mit Jokes langweile, die es zum 50. Mal gegeben hat. Also, das sind so meine Grenzen.
Die Langeweile ist die Grenze.
Genau, wo ich so denke, so, boah, muss ich denen wirklich den Joke jetzt nochmal erzählen? Oder, also das sind eher so meine Grenzen. Und meine absolute Grenze ist, dass ich, also gar wirklich nicht so inhaltlich, habe ich keine Grenzen. Die einzige Grenze ist, dass ich auf jeden Fall alles selber schreibe, zum Beispiel. Solche Sachen.
Ah ja.
Genau. Also das ist für mich einfach ein No-Go.
Und würdest du denn am liebsten diese Witze aus dem Auto auf der Bühne erzählen können?
Voll, ey. Hab ich so Bock. Und ich weiß, alle würden lachen. Alle, die da sind, würden lachen. Aber wenn Leute weggehen oder das von außen sehen, also man ist ja in diesem Raum zusammen, da würden alle lachen, aber alle von außen nicht. Oder die Leute würden rausgehen und dann 2 Stunden später denken so, ich schreib mal, dass ich das kacke fand, was die da gemacht hat.
Ja.
So ist das ja meistens. Es kommt ja nie irgendwie.
Ja.
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 Sofort. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Macht, die man hat, auch. Es ist nicht immer dieses Verletztsein. Das ist immer so, geil, ich kann hier was bewegen. Also ich kann jemanden stürzen, wenn ich Bock drauf habe, zum Beispiel.
Ja.
So dieses Gefühl. Ja. Und dann jemanden wie Felix Lobrecht zu stürzen, das ist ja, das ist für die Leute, glaube ich, einfach auch ein geiles Movement. So.
Es ist ein Sport auf jeden Fall.
Genau, und da muss man sich selber dann auch mal in Frage stellen, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Warum komme ich also als irgendeine Person und kommentiere das, zum Beispiel dich, das Foto? Oder Leute schreiben mir auch so, ja, sag deinem Chef mal, der soll sich entschuldigen und solche Sachen. Also, da muss man sich
Chef mal, ist
ja,
aber
genau,
stark.
Aber da muss man sich dann selber auch immer fragen, so, warum mache ich das eigentlich gerade? Was, also, will ich wirklich die Behinderten schützen oder Leute mit Behinderung? Ja, weiß ich nicht.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin, also so, mir tut Lachen wahnsinnig gut. Und für mich wird alles, was irgendwie, keine Ahnung, im Alltag irgendwie schwer wird, wird dadurch leicht. Und es hilft ungemein, wenn da irgendwie, auch wenn es kaputt ist und wenn es irgendwie auch goofy ist, wie du so schön sagst, und so, und auch alles. Natürlich muss man, glaube ich, schon auch mal die Frage stellen, ja, muss das jetzt sein, unbedingt?
Ja, klar.
Also
ja.
so, das sehe ich dann auch so. Aber irgendwie, wenn es gut gemacht ist, dann.
Aber hast du nicht das Gefühl, es gibt so Leute, also ich finde ja zum Beispiel Comedy oder Stand-up-Comedy ist ja eine sehr spezielle Sache auch. Also so wie wenn man Heavy Metal mag oder, ne? Also man muss es ja mögen. Aber es muss ja nicht jeder mögen.
Ja.
Und ich finde, die Leute gehen immer viel zu viel davon aus, dass du jeden zum Lachen bringen musst. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die mögen gar keinen Humor. Also so, ich mag's, wenn eine ernste Situation durch Humor aufgelöst wird. Manche Leute fühlen sich aber davon angegriffen, weil die denken, ha, du nimmst du das jetzt nicht ernst oder was? Also deswegen, es ist einfach für jeden zugänglich, aber es ist eigentlich nicht für jeden.
Ja, aber dadurch, dass es Worte sind und also ne, bei Metal oder so, dann ist es natürlich genauso, aber dadurch, dass es Worte sind und jeder dieses, also das, dadurch ist es was anderes, glaube ich.
Aber ich gehe bei Metal nicht raus und beschwere mich dann, dass es zu laut war oder so.
Aber es gibt auch diese Erzählung von, der hat System of a Down, der hat irgendwie Rammstein gehört und danach hat er irgendwie Kinder in der Schule umgebracht.
Aha.
Das gibt's ja auch. Also diese, das hat dafür gesorgt, dass Videospiel jetzt Menschen umbringen und so. Also es gibt ja auch diese wahnwitzige Erzählung, dass das irgendwie was miteinander zu tun hätte. Also das,
das ist,
Aber ich habe gerade gelernt auch von dir, das wusste ich gar nicht, dass der Ursprung von Stand-up eigentlich genau das ist. Also dass du sagst, du gehst irgendwie 22 Uhr in irgendeinen Keller.
Meistens war das ja. Also Lenny Bruce hat ja so damit angefangen damals. Und das war ja meistens, man geht in einen Keller oder in irgendeinen Club, der ist dunkel und da wird erstmal ausgepackt. Ne? Sei es politisch, sei es irgendwie gesellschaftskritisch oder sei es einfach nur irgendwelche Beobachtungen oder so. Oder auch Sexwitze und sowas.
Mhm.
Ja, klar.
Wie viel von deinen 90 Minuten hast du schon?
Ich habe schon 90 Minuten.
Ja. Yes.
Ja, 90 Minuten. Ich habe gerade sogar den Luxus, dass ich so überlege, was nehme ich rein, was nehme ich raus und so. Ja, also eigentlich relativ gut.
Was ist dein Lieblingsteil der Show?
Also Lieblingsjoke meinst du oder überhaupt so?
Ja, ich kenne ja diese Vorprogrammsachen. Ich habe viele Sachen im Internet mir sowieso angeguckt, aber wo ist so dein... Also bandmäßig gesprochen, was ist denn dein eigener Lieblingstrack?
Ich glaube so der Part, ich überlege gerade, welche Anfang, ja, den habe ich schon zu oft gemacht, das ist dann immer so, ich überlege gerade, welchen Witz ich am besten finde gerade. Ah, ich glaube über mein Alter. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Das war mir am meisten Spaß gerade.
Geht es um die, was um dein Alter, was ist, konkretisieren Sie es?
Ja, ich weiß gar nicht, hattest du das gesehen, dass ich also, dass ich, das habe ich glaube ich sogar gemacht am Sonntag, dass ich halt 42 bin und dass ich dann so anfange, so junge Frauen ja zu hassen.
Ja.
Und dann mache ich das ja irgendwie so nach und da habe ich mir gestern noch so ein paar Sachen auch noch überlegt, die mega witzig sein könnten, so wie ich das quasi so dieses Dilemma darstelle.
Ja, erzähl weiter.
Ja, dass ich eigentlich vermisse, 20 zu sein. So.
Ja, du hast, das habe ich meiner Frau nämlich erzählt, dass du, das ist gut, dass du mich daran erinnerst, weil das führt mich noch zu einer Frage. Du hast erzählt, dass du, wenn du in einem Frauenfitnessstudio bist, dich überhaupt nicht sozusagen gefordert fühlst, weil alles so, du musst ja nicht und meine Güte, Hauptsache dir geht's gut und du fühlst es besser, wenn dir irgendwie ein Typ im Fitnessstudio auf den Arsch guckt und dass du dich dann irgendwie mehr abstrampelst, ja. Und das ist natürlich immer das Brutale, wenn man es nacherzählt, ist es.
Ja, dann denkt man so.
Schlechte Werbung ja. Für ihr Programm, ja. Aber ich habe mich auch aufgrund dessen gefragt, ob du dir deswegen auch Menschen wie Felix oder Till suchst, die ja so angebumst sind und eben Vollgas geben wollen, dass du eben auch, also dass du dadurch natürlich auch extrem angespornt bist.
Ich suche mir den nicht aus, also ich darf ja mit denen quasi sein. Es ist halt schon so, ja klar. Also wenn ich die so angucke, dann denke ich, die arbeiten ja so viel. Mhm. Ich arbeite auch viel, aber die arbeiten so viel mehr, dass ich dann manchmal auch denke, nee, ich schaff das einfach nicht.
Okay.
Also ich finde es aber auch nicht schlimm. Ja. Also man muss ja auch realistisch sein. Man muss denken, nee, das schaffe ich einfach nicht, dieses Pensum.
So. Gibt es auch in diesem Fitnessstudio Bild zu bleiben, gibt es Frauen, die dich ähnlich anspornen in Deutschland?
Schon, also Hazel hat mich ja auch schon mal als Openerin mitgehabt. Mhm. Und ich finde es immer schade, dass sie nicht in Berlin wohnt, weil immer, wenn ich sie sehe, dann kann man halt mit ihr sehr gut über Comedy reden und sie hat ja auch schon viel einfach gemacht.
Ja, ja. Aber das spornt dich auch an.
Ja, total.
Ja.
Ja. Auch, dass die Bitch einfach jünger ist als einfach so viel jünger ist.
Ich finde das ganz toll, dass du das so offen sagst, weil es gibt ganz, also A, natürlich gibt es diese ganze, also ich glaube, es ist ein Gefühl, was viele kennen, dann ist jetzt natürlich absolut total on vogue diese ganze Botox-Nummer.
Ja. Ich sehe nichts. Ja.
Und das finde ich interessant, aber dass du das auch wirklich so benennst und auch zugibst. Ich glaube, wie man so schön sagt, das ist relatable. weil ich kenne das eher von, weil du hast auch diesen, du erzählst, ne, Frauen ab 40 sind weniger sichtbar. Mhm. Und ich kenne das eher Frauen ab 50, dass die, und es ist ja auch nachgewiesen, dass Frauen ab 50 weniger sichtbar sind.
Ja, absolut. Also die Leute gucken durch einen durch. Das ist wirklich.
Aber erlebst du das im Unterschied?
Ja, klar. Ja. Also du merkst, du wirst einfach nicht mehr direkt angeguckt. So. Das ist wirklich so. Ich hatte das sogar cool, ich hatte gesagt, das möchte ich nochmal sagen, weil es ein cooler Gedanke war. Ich hatte gesagt, dass als Kind hat man sich doch immer so eine Superkraft gewünscht.
Ja.
Kennst du das noch?
Ja, klar.
Ja, genau. Und ich habe halt immer damals gesagt, dass ich unsichtbar sein will, ohne Witz. Und dann sage ich so, ja, jetzt ist es eingetreten.
Jetzt bist du
Ich bin 42 geworden, komplett unsichtbar. Ich muss natürlich nicht, wenn ich auf der Bühne stehe, aber ja.
Aber du merkst das, wenn du jetzt durch Berlin läufst, dass dir jetzt niemand mehr so hinterherguckt?
Nein, gar nicht mehr. Ja. Es ist so.
Ja. Ja. Und du findest das traurig?
Ja, klar. Ja.
Und fandest du es früher, als dir Männer und Frauen hinterhergeguckt haben?
Fand ich nervig.
Fandst du nervig? Und jetzt wünschst du dir wieder, dass sie dir hinterhergucken.
Ja.
Ist ja abgefahren. Ja, gut, ich meine, was heißt alles ist abgefahren, aber das ist wahrscheinlich menschlich.
Ich denke mal schon, oder? Ja. Also, ja. Oder weiß ich nicht. Bin ich jetzt wieder ein Pick-Me-Girl? Nee, wie heißt
Nein,
das?
Pick-Me-Girl. Ja,
okay. Oder benehme ich mich jetzt wieder wie Pick-Me-Girl?
Ich weiß nicht, ob du ein Pick-Me-Girl bist. Das kann man schreiben. Ja. Wenn man das, kann man Felix Lobrecht schreiben.
Ja, echt.
Würde ich an der Stelle sagen. Ey, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Ich habe noch fürs Ende 3 schnelle Fragen.
Okay.
Aber du kannst auch langsam antworten. Okay. Aber du bist ja die schlagfertigste Comedy-Queen in der Welt. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Du kannst auch witzig antworten, ich merk's. Es bricht aus dir raus.
Gendern. Nein. Auf keinen Fall. Nee, ist auch was anderes. Fasten, ja. Intervallfasten. Lerne ich gerade.
Lernst du gerade?
Ja, würde ich echt sagen, das ist Lernen.
Gut. Ja. Na dann. Toi, 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 würde ich sagen. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
Dass ich schlagfertig bin. Immer.
Und die letzte Frage. Ich habe eine Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was draufsteht. Was schreibst du drauf?
Yo-Yo.
Gott. Du bist wirklich nicht stark fertig.
Yo-Yo, Phyllis Taschan.
Das hast du heute gesagt.
Ich weiß.
Ich weiß. Yo-Yo ist so lustig.
Ja, also.
Ja. Lass uns da noch eins dranhängen. Yo-Yo-Yo. Ja. Yo-Yo. Ja.
Es wird
besser.
Meinst du?
Ja, ja. Je mehr man
dran macht, desto besser. Je mehr man dran macht. Desto besser. Wenn wir jetzt noch eine Stunde hier sitzen und drüber nachdenken, wird es immer lustiger.
Genau.
Ne?
Ja.
Nee, ich kann nicht. Also, das.
Okay, wir müssen nochmal.
Da bin ich jetzt Genre-Me und sag, nee, 5.
Oh, nee, guck mal, jetzt bringst du mich schon wieder in so eine Situation.
Ja. Ja. Das Patriarchat ist das gerade hier dir gegenüber.
Okay.
Toxische Männlichkeit.
Ach so, was euch auf das Plakat was schreibt.
Ja, okay. Wir brauchen noch was Neues. Es kann sein, dass es die wirklich gibt und da steht dann Jojo drauf und denkst du, ja, so, okay. Oh, ich Volltrottel.
Küchencomedy heute bei Phyllis Taschan. Ich weiß nicht, was ich. Für mich ist das Werbung-Plakat.
Nein, das ist keine Werbung, das ist Kunst.
Ach so.
Das ist jetzt einfach Kunst, ja.
Nee, das kann ich nicht. Was haben andere Leute gesagt? Was ist das Beste, was jetzt gesagt wurde?
Ich fand wirklich witzig, München ist auch eine schöne Stadt.
Mhm.
Von Joko Winterscheid. Mhm. Fand ich witzig am Alexanderplatz.
Mhm.
Und. Ich finde aber auch wirklich ein.
Ich habe jetzt einen.
Ja, bitte.
Okay. Alex, auch für Stefans.
Gut. So.
Jetzt haben wir es.
Ja, jetzt haben wir es.
Jetzt habe ich geschnallt, was du wolltest.
Dankeschön. Ja. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Ja, jetzt hat sie delivered. Du, hier, warte.
Das war eins, ne?
Nein, eins jetzt.
Ja, geil.
Vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Ich freue mich auf dein Soloprogramm.
Ja, komm vorbei, bitte.
Ja, mache ich.
Ja.
Das weißt du.
Ja.
Wann bist du auf Tour?
Ab September.
Ab September.
Mhm.
Wie groß sind die? 500 reicht dir völlig aus?
Ne, es sind so 200er.
Super.
Ja.
Und ganz Deutschland?
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Auf welche Stadt freust du dich am meisten außer Berlin?
München tatsächlich.
Gut. Ja. Wir sind alle da.
Ja.
Vielen Dank.
Danke.
Das war Phyllis Taschan. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was ich diesmal wieder sehr, sehr spannend fand, zu beobachten, aus ihrem Blick quasi mitzunehmen, wie sich die Machtverhältnisse zwischen Künstler, Künstlerin und Publikum in den letzten Jahren verändert haben. Wie ein Satz, der auf der Bühne gesprochen wurde, aus dem Publikum genommen werden kann und in was ganz anderes gedreht werden kann. Und welche neuen Machtverhältnisse dadurch zu herrschen. Ich fand das sehr, sehr spannend, ihren Blick darauf zu bekommen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Veränderung, finde ich. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das Ganze so findet, wie ihr das Gespräch gefunden habt, wie ihr Phyllis so findet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Bei YouTube geht es ganz, ganz einfach oder auch bei Spotify. Und ich möchte euch auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man so ernst miteinander spricht, dann kommt das ein bisschen zu kurz, habe ich so gemerkt, als ich über das Gespräch nochmal nachgedacht habe. Schaut euch und hört euch unbedingt an, was so Phyllis auf der Bühne zu sagen hat. Geht bestenfalls zu ihrer Show oder auf ihrem Instagram-Kanal kann man auch auf jeden Fall ihren Humor schon so etwas checken. Macht das mal, es ist wirklich, wirklich großartig. Ich glaube, ihr merkt, ich bin richtiger Fan von ihr. Ich bin auch Fan von Maximilian Frisch, bei dem möchte ich mich herzlich bedanken, für die Produktion, bei Lena Rocholl auch, von der bin ich auch Fan, für die redaktionelle Unterstützung und natürlich auch bei Mitvergnügen für die Distribution und Vermarktung. Und wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu schauen oder zu hören, dann möchte ich euch die Folge mit Felix Lobrecht empfehlen. Letztes Jahr habe ich zum zweiten Mal mit ihm eingecheckt und heute einige Mal über ihn gesprochen. Ich glaube, das lohnt sich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, auf bald. Euer Matze.